dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Was war das jetzt, das Synchronzeichen? War das Kikriki?
Ja.
Nee, ja,
nee, wir machen, zählen mal runter.
Und dann klatschen in die Hände.
Zwei.
Eins. Drei.
Moment, nein. Auf
drei. Eins, zwei, drei. So
und
geht's.
Dann klatschen, okay.
Genau.
Eins, zwei, drei.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Herzlich willkommen zum ersten Podcast
in 2021.
Ich musste erst überlegen, was machen wir denn eigentlich?
Ja, ja,
2021, das ja. Jahr 2020 ist vorbei.
Ja.
Und mit mehreren weinenden Augen blicken wir zurück auf dieses Kackjahr.
Vier. Was? Ich alleine mit vier weinenden Augen. Und da ist Garys Bild weg.
Na, da ist er wieder.
Und dank Zoom hat die Welt sich trotzdem vereinigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ja mit diesen Jahresrückblicken generell wenig anfangen. Vor allen Dingen auch mit 2020, weil ich brauche das eigentlich nicht. Weil ich war ja dabei. Also man muss das den ganzen Quatsch nicht nochmal. Deswegen hatte ich mich sehr gefreut auf den Jahresrückblick von Charlie Brooker auf Netflix. Auf Netflix, Death to 2020. Aber Charlie Brooker hat ja letztes Jahr schon einen Rückblick gemacht, bereits im, wann war das, im April, Gary, oder wann war das?
Ich glaube, diesen Antiviral, ne? Das war so
diesen mitten Antiviral im Jahr. 2020.
Ja.
Genau, und Charlie Brooker, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist der Macher und der Erfinder von Black Mirror.
Unter anderem,
aber hauptsächlich dadurch berühmt geworden und macht gerne einen Jahresrückblick. Und dieser Jahresrückblick 2020, Death to 2020, läuft auf Netflix und das
aber
Problem.
Auch nur, ja.
Ja, und jetzt darf ich mal direkt mal anfangen zu ranten. Liebe Leute bei Netflix, was fällt euch eigentlich ein, ja, eine Sendung nur für die Leute zu zeigen, die ihre Menüsprache auf Englisch eingestellt haben? Anders konnte man diese Sendung nämlich überhaupt gar nicht sehen am Anfang. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, Anfang 2021, aber ich habe gestern Abend da rumgewerkelt. Ich habe mit Gary und mit Thorsten hin und her gesimst. Wieso kann ich das nicht sehen? Gary, du hast dein Netflix auf Englisch gestellt.
Ich habe mein Netflix auf Englisch gestellt.
Ja, ich habe einfach nur die deutsche Menüsprache, und wenn man da Death to 2020 sucht oder die Schauspieler Hugh Grant oder Lisa Kudrow oder Samuel L. Jackson, findet man das überhaupt nicht. Und dann bin ich ins Netz gegangen und da stand genau dieses Problem erläutert und wie man da überhaupt rankommt.
Das wird ein Fehler von denen gewesen sein.
Das ist ein Fehler,
Das ist echt absurd.
Ja.
Ist das.
Aber es ist ein absurdes Ding einfach.
Ja, ja. Ist ja, vor allen Dingen fragt man sich dann, was ist da noch so versteckt?
Ja.
Weißt du, so...
Ja. Das ist ja, ich weiß nicht, wie ihr diese, ich meine, es war ja früher so ein Ding, ich weiß nicht, ob es heute immer noch gibt, diese ganzen Easter Eggs auf den DVDs und auf den Blu-Rays, wo man zweimal irgendwo klicken musste und dann leuchtete was auf und dann musste man da in dem Moment genau draufklicken, wisst ihr noch?
Nee.
Dass diese Sachen, das war früher ganz oft so, auch bei Monty Python DVDs, dass es dann, wenn du im Menü warst und dann auf 1 geklickt hast, dann stand dann auf einmal hinten an der Seite so ein heiliger Gral und dann bist du draufgekommen und hast dann noch mehr Content gekriegt und noch
Ach
mehr
so,
Sachen.
Ach so, ja, weißt klar, du, diese DVD-Menüs, ja, klar.
Ganz genau. Ja. Und das hat mich daran erinnert, da habe ich gedacht, was muss ich denn tun, was mache ich denn mehr als bezahlen? Also, liebe Leute bei Netflix, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ihr das Ding noch nicht untertitelt hattet, aber... Sowas muss nicht sein.
Nee.
Nein.
Großer Rüffel an Netflix, aber wir haben direkt am Anfang, damit wir uns mal die Lungen hier mal und die weißt du,
ja,
alles
ja.
erstmal raus.
Nee,
Gary,
klar.
Leg mal los mit deinem Rant.
Was jetzt Death to 2020?
Generell. Ja, Death to 2020 war okay, es war leider nicht ganz so toll.
Es war okay. Also man muss sagen, Charlie Brooker macht das ist hat eine lange Tradition, seine Screen Wipes nennen sich das. Und er hat das viele, viele Jahre gemacht und das war für mich immer ein Highlight am Ende des Jahres. Darauf zu warten. Es war natürlich sehr, das war nicht so sehr international, sondern hat natürlich den Fokus auf England gehabt. England, aber nichtsdestotrotz war da immer ganz, ganz viel Content mit dabei, wo man auch, und er macht das immer sehr satirisch, sehr bissig und und das habe ich jetzt so ein bisschen vermisst. Da schimmerte immer so ein bisschen Charlie Brooker so raus, weil er hat ja auch mitgeschrieben und hat das Ganze mitproduziert, aber Regie und so haben ja doch andere geführt und ich fand es in Ordnung, aber ja.
Und unterm Strich hatte ich da keinen Mehrwert, ganz ehrlich. Ich habe irgendwie, was man daraus erfahren hat, ist, Trump ist doof, Biden ist alt und Rassismus ist scheiße. Und
das war's. Genau.
Und dafür gucke ich mir das eine Stunde an. Also so lustig war es dann auch nicht. Ich fange mal direkt an und Gary kann gleich übernehmen. Ich habe endlich versucht, mir Lovecraft Country anzugucken. Auf Sky.
Ja.
Und habe dazu den Probemonat auf Sky gebucht und gucke mir jetzt Lovecraft Country an, was okay ist, muss ich sagen. Es ist nicht schlecht, aber kommt überhaupt gar nicht, auch nur ansatzweise, an die Erfahrung daran heran, das Buch zu lesen. So.
Okay.
Also Lovecraft Country ist okay. So, jetzt gucke ich auch noch Dark Materials, die zweite Staffel, und vielleicht noch das eine oder andere. Hier The Undoing, auch mit Hugh Grant.
The Undoing habe ich gesehen und mochte es sehr gern, weil einfach Hugh Grant tatsächlich toll schauspielern kann.
Ja, ja.
Er ist natürlich eine
eher
eindimensionale Geschichte, die hauptsächlich auf den irritierten Gesichtern von Nicole Kidman fußt, also überwiegend. Und ein sardonischer Donald Sutherland spielt auch noch mit, in abgedunkelten, zu großen Zimmern mit englischen Möbeln.
Okay. Worum geht es konkret?
Es geht darum, dass Hugh Grant ein ganz, ganz beliebter Kinderarzt ist.
Mhm.
Und dem wird irgendwann vorgeworfen, also er hat eine Affäre mit einer Patientin, mit der Mutter eines kleinen Patienten, eines Jungen.
Okay.
Und die wird ermordet aufgefunden und er flüchtet dann. Und jetzt fragt man sich die weiteren vier Folgen, war er es oder war er es nicht? Und das ist doll geschauspielert.
Das ist eine Miniserie, ne?
Das ist eine Miniserie und die ist halt durch Hugh Grant ganz besonders schön. Und Nicole Kidman ist das Gesicht zumindest. Also wenn man dann mal sieht, was plastische Chirurgie, wenn du da richtig Geld für in die Hand nimmst, was die ausrichten kann, da war ich schon beeindruckt. Also es sieht schon toll aus. Haben sie gut gemacht so. Also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, das muss ja jeder selber wissen. Aber trotzdem auch gut gespielt und niemand kann reäugig entsetzter gucken als Nicole Kidman. Da lege ich mich jetzt mal fest.
Deswegen ich mir Undoing auf jeden Fall angucke, weil es Nicole Kidman und Hugh Grant sind ja die beiden Bösewichte aus den Paddington-Filmen auch. Also im ersten ist ja Nicole Kidman und im zweiten ist es Hugh Grant, den ich jetzt nochmal zwischen den Jahren gesehen habe. Auch wenn einige erst mit den Augen rollen werden, der zweite Paddington ist ein so dermaßenes Meisterwerk, dass Hugh Grant spielt einen abgehalfterten Schauspieler, also quasi sich selbst. Und es ist so lustig, es ist wirklich teilweise... Gary, hast du den gesehen, den zweiten?
Den zweiten noch nicht, den ersten aber, bitte, den mag ich sehr.
Guck ihn dir bitte an. Ja. Er hat teilweise so Wes Anderson-Qualität, wenn sie im Gefängnis sind. Oder Michel Gondry. Also auch, es ist ein Film, der einem nahe geht. Und ich habe wieder an Stellen geheult, mit denen ich gar nicht gerechnet habe.
Ja.
Aber werde mir Undoing auf jeden Fall geben auf Sky in den Probemonat. Nach diesem Probemonat werde ich aber auf Sky sofort wieder abbestellen.
Ja.
Denn, what the fucking fuck? Ich bestelle einen Streamingdienst und was wird mir angeboten? Ja, eine Serie ohne Untertitel und in Stereo. Sag mal, Leute, geht es noch? Haben wir 1991?
Ja.
Ich kaufe doch nicht ich buche doch nicht einen Streamingdienst für teuer Geld und sehe mir das dann in Stereo an. Hm. Habt ihr denn den Arsch auf?
Es gibt
jetzt muss ich aber mal direkt Es gibt keinen Grund.
Es gibt keinen Streaming-Dienst, über den ich mich schon so aufgeregt habe wie über Sky. Da hat Gary, Sky. Bitte. Sky hat ja diesen exklusiven HBO-Content. Ne? Also das ist Sky ist ja praktisch. Die haben jetzt kürzlich, habe ich gehört, erst wieder mit Warner Brothers, die ja hinter HBO sind, haben ja wieder Verträge unterschrieben, dass sie das jetzt wieder für die nächsten paar Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Verträge gehen, wieder fortsetzen können. Ich habe nur gedacht, oh bitte.
Ich mache nur den Ton für Gehörlose. Bitte weiter.
Thorsten ist wieder langweilig anstatt Börsen.
Wer weiß, was du da übersetzt, Thorsten. Ich will Krieg mit Korea.
Gary, ganz kurz Pause. Thorsten, hast du mal mit einem Gebärdendolmetscher gespielt? Bist du mal aufgetreten mit einem Gebärdendolmetscher? Hast du das mal gemacht?
Nee, ist das gut?
Ja?
Nein.
Das ist großartig. Ich kann dir mal einen, der heißt auch Thorsten und mit dem habe ich mal gespielt in Gladbeck. Und das ist vor allen Dingen toll, wenn man dann so Schimpfwörter und so hat und dann sagt, das jetzt nicht übersetzen und dann übersetzt er das. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja. Gary, Sky, sorry.
Ja, genau. Also erstens mal, was mich total nervt, ist, dass ich da immer irgendwie den Kindercode eingeben muss.
Total scheiße.
Ne? Und ich glaube, es geht noch nicht mal, dass du sowas machst wie 1111 oder sowas. Nein. Ganz einfach. Ich glaube. Und dann ist die Qualität, die ist einfach, ich glaube, die ist jetzt gerade ein bisschen besser geworden aktuell. Und aber der Ton, das ist also wirklich, die haben diesen Premium-Content. Aber ohne John Oliver zum Beispiel, finde ich auch kacke. Warum? John Oliver ist einer der erfolgreichsten Shows auf HBO. Warum fehlt ausgerechnet die? Naja, auf jeden Fall. Sie haben diesen Premium-Content und die Darbietung ist aber so ätzend und so nervig.
Das ist an Premiere, Gary.
So an Premiere? Habe ich nie gehabt.
Ja, Premiere war auch das. Premiere wollten sie mir immer anbieten, haben bei mir angerufen. Ja, und dann können sie doch auch Bundesliga gucken. Und ich so, Leute, ihr habt leider den falschen Mann. Ihr habt den falschen Mann erwischt.
Das ist für mich auch immer ein Highlight, wenn die anrufen und sagen, ja, aber sie haben dann die Bundesliga und so. Ihr Narren! Um mal mit Thorstens Wort zu sprechen.
Ja. Bundesliga. Nein,
aber weißt du, das finde ich übrigens so schön, dass sie uns mit Bundesliga wirklich jagen können. Alle mit uns allen dreien. Also das
ja, ich habe mich jetzt auch entschlossen, ich bin ja so einer, ich gucke ja, wenn dann WM ist oder wenn Europameisterschaft, weißt du, wenn die Nationen aufeinandertreffen, dann gucke ich schon mal.
Ja, da werde ich auch zu einem patriotischen
Fußballfan. Ich nehme Fußball wahr. Ich weiß, dass Schalke gerade kurz vorm Abstieg ist und dass Bochum kurz vorm Aufstieg ist. Aber es geht mir doch am Arsch vorbei, mit wie vielen Punkten Bayern München wieder. Meister wird, das ist mir doch jetzt mittlerweile doch sowas von egal.
Ja. Also wie gesagt, da ist noch ganz viel Luft oben, nach oben für Sky. Also die müssen wirklich nachlegen.
Luft nach oben für Sky, ja.
Überleg mal, wie viel Streaming-Dienste es mittlerweile gibt und die funktionieren alle super.
Ja, ne? Selbst Disney Plus, es gab ja bei Disney Plus das Problem, dass zwischendurch das Bild stehen blieb. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Manchmal hing das so ein bisschen. Das haben die hingekriegt. Okay. Ja? Und natürlich sind Streaming-Dienste im Moment in aller Munde, dadurch, dass die Kinos natürlich immer noch zu sind. Und die Geschichte mit Warner und HBO Max ist ja die eine Sache. Ja, also dass Warner gesagt hat, sie bringen ihre Blockbuster-Filme sowohl ins Kino als auch auf HBO Max zu sehen.
Ja.
Es gab jetzt einen Film, der vor Weihnachten oder zu Weihnachten laufen sollte, den in Deutschland aber keiner gesehen hat. Gary.
Außer ich.
Außer du.
Ja,
Gary hat WW84
gesehen. Und ich will da auch gar nicht so viel drauf eingehen. Cool. Aber
was haben wir noch geguckt?
Aber nein. Ich wollte nur so viel sagen. Der erste Teil war besser.
Warum?
Ich da jetzt wirklich
ist bei drauf? Alien genau das Gleiche.
Nee, Aliens war besser.
Aliens war besser als
der erste. Kommt so runter.
Halt doch die Ironiekarte hoch, Thorsten.
Nein, also, naja, weil er nichts Neues geboten hat. Und tatsächlich war alles irgendwie so ein bisschen wenig spektakulär. Tatsächlich, eine Sache, die mir gefallen hat, da gehe ich jetzt so ein bisschen in Spoiler-Territory, aber auch nur so ein bisschen, ist...
Spoiler Alert.
Es gibt tatsächlich den unsichtbaren Jet und das haben sie tatsächlich sehr gut gelöst. Also das, und war,
das ist ja immer das, worüber du dich aufregst, der unsichtbare Jet.
Naja, weil ich mich immer gefragt habe, wie finden die den? Aber jetzt weiß ich es und das
war. Fliegt ihr denn da so sitzend durch die Gegend?
Mit so einem eben nicht. Das okay. Hatte ich ja immer gedacht, eben nicht. Okay. Weil wenn du drin sitzt, ist das ein ganz normaler Jet, aber für die alle anderen ist er halt unsichtbar. Also der ultimative Tarnjet sozusagen. Also er hat mir Spaß gemacht, der Film, aber das ist so ein Film, weißt du, wenn du dann aus dem Kino gehst, du bist keine 2 Meter aus dem Kino raus und fragst dich, sag mal, was haben wir gerade noch geguckt?
Ja, was war das? Diese Filme gibt es immer
exakt,
noch.
Exakt, ja, und das ist exakt so ein Film. Also der erste Teil war um Längen besser. Da sind so viele merkwürdige, weißt du, schon alleine Kirsten Wick spielt die nerdige Mitarbeiterin, die dann natürlich zum Supervillain wird, irgendwie zu so einem Cheater, irgendwie ist offensichtlich auch so ein
Cheater. Cheater, ist bei Call of Duty oder?
Nee, das musste sein.
Im DC-Universum gibt's wohl Cheater, keine Ahnung. Und wie oft haben wir das schon gesehen? Der Nerd, der dann aus seinem Nerdtum, praktisch aus der Frustration seines mangelnden Selbstbewusstseins zu einem Superbösewicht. Wie oft haben wir das schon
gesehen? Ja, und wer hat es jemals besser gemacht als Michelle Pfeiffer, als Selina Kyle in Batman Returns?
Die bis in die Achselhöhlen dringt.
Die beste Verwandlung von einer nerdigen Sekretärin in die beste, sexyste, nachvollziehbarste Supervillainess ever.
Ja, das funktioniert. Aber Jim Carrey hat das gemacht.
Jim Carrey, das war aber, sorry. Ja.
Uma Thurman hat das gemacht mit Poison Ivy und
auch scheiße.
Dann haben wir es gesehen in Spider-Man Electro, der auch extrem nerdig war.
Jamie Foxx.
Genau.
Jamie Foxx.
Also, wie gesagt, er bringt nichts Neues.
Conan der Barbar. Erst ist er völlig der Spagullo. Ja. Und keine 40 Jahre zum Drehrad später.
Du meinst Conan the Barbarian
aus Conan the Barbarian.
Von Will Jankovic, genau.
Vom also, Dings. Also, weißt du, ich kann noch nicht mal sagen, er hat mir nicht gefallen. Er ist mir einfach egal.
Es ist egal. Okay, gut, aber ich sag mal so, ich freue mich drauf. Ich freue mich dann sowieso auch, wenn wir wieder ins Kino dürfen.
Ja, natürlich.
Was jetzt mal so
jetzt noch ein paar Wochen hingeht.
Sagen wir mal März, also, ne?
Ah, da bist du ja März. Wir haben jetzt Anfang 2021 und ich sage halt, da spielt sich bis Ende Februar überhaupt nichts ab. Das wäre auch schwachsinnig.
Ja, Unsinn.
Genau,
also das, ja. aber sagen wir mal so, wir sind guter Dinge, was das Jahr angeht und hoffen einfach, das waren wir letztes Jahr auch, aber
mal gucken. Wie ist denn Pedro Pascal in Wonder Woman 84,
unser Lieblings-Mandalorian? Pedro Pascal ist gut, aber den Willen, den er darstellt, der ist halt, im Grunde geht's darum, pass auf, was da oder das, was du dir wünschst, pass auf, dass das plötzlich im Gesicht explodiert oder dass das in Erfüllung geht. Darum geht's.
Die klassische Redewendung über was? Pass auf, was du dir wünschst, dass dem Gesicht explodiert. Eine neue Nase. Spunzen. Ja, da stehst natürlich dumm da.
So Pickel.
Ja.
Oh, ich wünsche mir, dass das aufgeht, zack.
Ja, also er ist als man hat so das Gefühl, es ist so ein bisschen Trump-mäßig.
Ja, das wollte
so ein bisschen angehaucht. Also es ist natürlich ein Narzisst, der nur an sich denkt und dadurch die ganze Welt mit so ins Chaos zieht. Und die Kirsten Wick, beziehungsweise Cheetah, die ist dann halt dabei, damit es überhaupt einen physischen Kampf gibt zwischen Wonder Woman, damit die überhaupt was zum Kämpfen hat. Weil sonst, weil der Pedro Pascal ist kein, mit denen kann sie nicht kämpfen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr. Ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr darauf eingehen, weil lasst uns.
In Mandalorian wird er hier so den Blaster durchs Fressbrett ziehen.
Ja,
weißt du, genau. Sofort 5 Punkte für den Mando. Aber da ist halt schlecht.
Ja, ja, genau.
Also sind, sind wir denn alle mit Mandalorian Staffel 2, sind wir denn alle so glücklich wie der Rest der Welt?
Oder? Nein, lass sein. Ich habe natürlich viel mitgekriegt, aber ich bin bei Ende von Staffel 1. Man kommt dazu nichts.
Gut, pass auf, dann reden. Ja, wir halten die Fresse. Wir machen das so spoilerfrei wie möglich. Gary, es ist ein absoluter Fandienst, die ganze Staffel, oder?
Ja. Ja, ja.
Ist der Look, der Star Wars Look. Es werden Charaktere eingeführt, die man gerne gesehen hat, die man jetzt wieder sieht. Also ich sag nur hier der Charakter von Rosario Dawson. Dann ja. Natürlich der Endcharakter, den wir sehen können. Was ich getweetet habe, und das weiß Thorsten wahrscheinlich auch jetzt schon, das werden wir jetzt einfach mal spoilern.
Spoiler Alert.
Streeter Binder Streberch.
Übrigens.
Ja, ich weiß.
Ja, ja, ja.
Ja, Moment, ich habe ich doch gesagt.
Ja, Entschuldigung, ich habe
Streeter Binder Streberch ist der einzige deutsche Podcast, ich würde sogar sagen, der einzigste deutsche Podcast, der von der Stimme von Boba Fett angesagt wird.
Ja.
So. Martin Kessler spricht Temuera Morrison, der ja schon in Angriff der Klonkrieger den Jango Fett gesprochen hat, so wie alle anderen Klonkrieger auch, weil wenn du geklont bist, klonst du natürlich auch die Stimme.
Genau. S3, und als, Angriff der Klonkrieger.
Und als Boba Fett dann auftaucht, ging natürlich ein Raunen durch die Galaxis und er war endlich wieder da. Und als er dann noch mit der Stimme von unserem lieben Martin Kessler sprach, der das natürlich ganz wunderbar macht und es auch unglaublich gut passt.
Ja.
Und es klingt halt auch cool, wenn du die Stimme von Martin Kessler mit durch die Maske hörst.
Ja.
Es ist natürlich ein totaler Traum. Erstaunlicherweise, die letzte Figur, die auftritt in der zweiten Staffel von Mandalorian, wir spoilern das jetzt nicht für Thorsten, die wird nicht mit der originaldeutschen Synchronstimme versehen.
Okay.
Ja, das hat Luke Skywalker.
Du weißt es. Es ist nicht Hans-Georg.
Ich will es sehen. Das ist was anderes als
das
Wissen.
Es ist nicht. Sehen ist nicht Wissen. Thorsten Streeter.
Da muss ich jetzt schon echt eine Spoilerwarnung vorsetzen, weil vielleicht haben das einige noch nicht gesehen.
Außer. Ja, aber dann sitze blöd. Ganz Gary. Wer sich für Star Wars interessiert. Und nicht Disney Plus hat und nicht Mandalorian jetzt gesehen hat, dem kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Das ist jetzt auch vorbei. Also, Luke Skywalker tritt auf mit dieser Technik, die wir schon bei Rogue One gesehen haben, mit Peter Cushing und Carrie Fisher. Es ist nochmal verbessert worden im Internet. Gary, hast du das gesehen?
Das habe ich gesehen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich verbessert war.
Doch, du siehst es an den Augen. In der verbesserten Version hat er Glänzen in den Augen. Und da muss ich natürlich wieder an die toten Augen des Robert Zemeckis denken.
Ja.
Also an diesen ganzen furchtbaren Sachen.
Die toten Augen. Mit dem Zug da, die ganze Nummer.
Ja,
und so.
die Nummer mit dem Zug. Furchtbar.
Ich weiß, wie hieß sie noch, weißt du, ist ja egal.
Der Schneeexpress.
Polarexpress.
Polarexpress, genau.
Der Schneeexpress.
Naja, aber man muss Zemeckis aber zugutehalten, dass er halt immer die neueste Technik ausprobiert hat. Und dann war die halt einfach noch nicht so weit.
Ist ja auch
ne?
so.
Ich aber ja Entschuldigung.
Die Szene natürlich ist ganz toll. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Hans-Georg Panschak das spricht. Hat er nicht gemacht auf Deutsch. Und das hätte man auch besser machen können. Aber im Prinzip habe ich nichts zu bemängeln, weil es ist eine Western-Serie mit Samurai-Elementen drin. Ja. Es werden Thrawn wird erwähnt, der wird wahrscheinlich kommen. Dann die Szene danach, The Book of Boba Fett, nächsten Dezember. Also es wird sowohl die dritte Staffel Mandalorian kommen, als auch Boba Fett. Ich weiß nicht, wie viele Star-Wars-Serien Disney Plus jetzt rausbringt. 10?
Ja. Man sollte
hat irgendeiner vorsichtig gezählt? Sein. Ich weiß nicht. Man sollte
das ist schon wieder so ein bisschen verkehrt. Weißt du?
Ja, finde ich auch.
Ja, ja. Man muss. Aber wer weiß. Also sie haben gezeigt, dass sie es können. Und
sie haben es natürlich mit einem coolen Charakter wie die Mandalorian gezeigt, was völlig gegen den Strich gebürstet eine Geschichte eines nicht eingeführten Charakters ist, der dann natürlich an Leben gewinnt, weil er episodenhaft quasi der wortkarge Westernheld ist.
Ja.
Jetzt wieder mit bekannten Figuren große Rip-Offs zu machen, weiß ich nicht. Boba Fett sehe ich noch ein, aber dann hört es schon wieder auf. Also ich hätte natürlich auch gerne gesehen, Chewbacca, Home Alone, oder so. Hm. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht wieder ein bisschen übererzählt ist. So.
Ich hab nur gedacht, einmal, Pedro Pascal hat ja ein paar Mal jetzt den Helm abgenommen und der schwitzt immer ungemein darunter. Da habe ich gedacht, das ist doch nicht angenehm. Wie kann man denn den ganzen Tag mit diesem Helm rumlaufen, weißt du so?
Überlegt, dass er da vielleicht ein bisschen Geld für kriegt, dass er das macht?
Nein, das war, ich meine jetzt so als Mandalorian,
so, glaube ich auch nicht.
Als Figur. Ne? Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der. Ich glaube, die meiste Zeit überspielt das jemand anders.
Nee, das spielt die meiste Zeit er.
Echt?
Ja.
Es gibt einen Stunt-Guy und es gibt ein paar Leute, die das machen, aber er macht das schon wirklich selbst, ja. Glaube ich auch.
Ja.
Also ich muss Thorsten recht
geben. Aber weißt du, wir könnten ja wirklich einen Ausschnitt nehmen von Mandalorian und könnten dann Thorsten was drüber synchronisieren lassen. Und
gewiss.
Und das würde super funktionieren. Verstehst du, das ist immer bestimmt. Das Problem, was ich habe, dass die Figur eigentlich keine, ich meine, okay, sie zeigt jetzt so Emotionen, was jetzt das Kind angeht, also Baby Yoda, und das äußert er dann, oh, was mir dieses Kind bedeutet oder so, weißt du, aber das ist natürlich alles wenig subtil und also das ist so mein einziger Kritikpunkt, aber das ist noch niemals Kritik, das ist die einzige Sache, die ich so ein bisschen zu bemängeln habe, dass da halt sehr viel Emotionalität so im Gesicht, Schauspiel verloren geht, dadurch, dass du null Mimik hast und auch bei
das
den...
Das ist das, was ich so reizend finde. Er macht viel über die Schultern, er macht viel über die Körperhaltung.
Über die Schultern?
Ja,
er macht viel über die Schultern, ist viel zugewandt, viel Kopfbewegung, alles minimalistisch und es funktioniert, weil du irgendwann... Nach drei Folgen verstehst du seine Körpersprache.
Okay.
Und er ist ja eher einer, der sich jetzt nicht so wahnsinnig aus dem Fenster lehnt, in die Hände klatscht, mit den Armen rudert. Und von daher mag ich das natürlich, das Zurückgenommene. Weil wenn du jeden Clint Eastwood-Film anguckst, da kommen auch nur drei Gesichtsausdrücke vor, die jetzt auch keiner braucht. Aber bei Mandalorian siehst du genauso, wenn er angefressen ist, wie bei Clint Eastwood. Clint Eastwood kaut halt auf so einem Kackbalken rum. Und der Mandalorian legt den Kopf minimal schräg oder beugt sich nach vorne. Du siehst Körperspannung. Ich finde es ziemlich gut.
Okay.
Es wäre nicht nötig gewesen, den Helm abzunehmen, aber irgendwann muss Pedro Pascal ja auch mal zeigen, dass er da drunter ist.
Ja, also er nimmt in der zweiten Staffel zweimal den Helm ab. Einmal in der Folge mit Bill Burr. Das hat aber auch eine Bewandtnis. Und dann halt zum Schluss. Und das ist natürlich, da ist schon, also da muss ich sagen, das musste auch sein. Das geht nicht anders. Star Wars ist ja das eine bei Disney. Das andere ist ja Marvel. Yeah. Ich weiß, wie es euch geht. Ich freue mich sehr auf WandaVision. Ich bin mir nicht sicher, was es ist.
Ja, genau.
So geht's mir auch. Aber ich hoffe so ein bisschen, es ist so ein bisschen David Lynch-mäßig. Ich weiß nicht.
Natürlich wird es auf keinen Fall David Lynch-mäßig, aber es wird, ich glaube, es wird eine Mischung aus Reise des amerikanischen Kinderfernsehens der 60er Jahre und ein bisschen psychedelisch und ein bisschen sketchhaft. Und ich freue mich da auch sehr drauf. Das sieht einfach so gut aus, dass ich trotzdem nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Und das ist immer schön, immer gut.
Loki sieht auch sehr gut aus. Auf Loki freue ich mich auch sehr.
Loki? Ja. Ich mag schon den Schriftzug aus den 8 verschiedenen zusammengesetzten Buchstaben. Bei nur 5 im Namen, aber ist ja egal. Es sind sogar nur 4.
Ja, die haben ja diesen ganzen Line-Up da vorgestellt und da war einiges dabei.
Dieses ganze Line-Up.
Ja, genau. Also,
was meinst du mit Line-Up, Gary? Kannst du das mal kurz?
Ja, also was jetzt da noch alles an Shang-Chi zum Beispiel. Das ist auch einer dieser Superhelden, Marvel-Superhelden, Deutschland so gut wie unbekannt sind. Ich habe die damals in der Bahnhofsbuchhandlung gab es tatsächlich amerikanische Marvel-Comics. Und da habe ich damals schon festgestellt, dass es da Superhelden gibt, die wir hier in Deutschland überhaupt nicht zu sehen bekommen.
Ne? Alles Esser-Boy.
Nee, das war DC. Alles Esser-Boy ist DC.
Ja.
Aber auch der ist nicht wirklich, hat nicht wirklich so eine richtige Chance bekommen. Ich finde.
Nee, schade eigentlich.
Alles Esser-Boy. Aber den gibt's wirklich.
Ja, komm, wenn man aus Ant-Man 2 Filme machen kann, also, dann kann man auch aus Alles Esser-Boy was machen.
Gute Filme. Also unvergessen die Szene, wo er sich auf diesem LKW kniet wie auf dem Skateboard, damit er durch San Francisco rutscht. Das ist technisch immer noch State of the Art.
Was im zweiten oder im ersten?
Ich glaube, zweiten oder im ersten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es geil.
Also Disney Plus hat einiges vor. Natürlich schreien die Kinobesitzer alle im Moment scheiße, weil sowohl Mulan nicht im Kino lief, als auch, und jetzt kommen wir zu Soul, als auch Soul, das ist ja eigentlich der große Weihnachts-Pixar-Film.
Der, fassen wir nochmal zusammen, wunderschön ist.
Ja,
der
absolut.
Wunderschön ist.
Ich habe ihn inzwischen in der Zeit, wo er jetzt lief, habe ich eine dreimal gesehen.
Und ich habe ihn zweimal gesehen, einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch.
Auf Deutsch muss ich sagen, das ist Obacht. Also ich habe ihn dreimal gesehen und zweimal davon auf Deutsch.
Hast du Obacht gesagt, ja. Gary?
Obacht. Habe ich gesagt, zweimal auf Deutsch. Das will was heißen, wenn ich das sage.
Warum hast du ihn zweimal auf Deutsch gesehen? Warum?
Weil es da um ganz viele philosophische Sachen ging oder geht. Und da wollte ich nicht, dass mir so Feinheiten entgehen. Und deswegen, und weil er tatsächlich einfach großartig synchronisiert ist. Also
er ist Charles Ettinghaus hat es toll gemacht.
Er ist fantastisch toll gemacht. Synchronisiert. Absolut. Natürlich ist Charles die deutsche Stimme von Jamie Foxx.
Ja.
Und ich glaube, im Original ist die 22 heißt sie, glaube ich, die Seele ist, glaube ich, Tina Fey. Mhm. Ganz genau. Also das ist schon sehr geil, was vor allen Dingen in den Szenen, wenn er die Katze ist und sie er. Das ist natürlich ein ganz großes Fest. Aber ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
Du kriegst schon einiges geboten, weil du hast wirklich philosophische Ansätze, du hast Jazz, du hast das New York, dann hast du eine Körpertausch-Comedy, die auch noch drin ist. Du hast einen humanistischen Ansatz.
Genau, ja. Diese Körpertausch-Comedy ist ja auch nicht das Rad neu erfunden. Aber sie haben es echt gut geschafft, das aus den Trailern rauszuhalten. Also das hat mich
auch. Und es im Film nicht überzustrapazieren.
Das stimmt, ja.
Weil
ja,
es gibt ganze Filme, die nur davon handeln, was so mäßig lustig ist ab Mitte.
Ja.
Und das ist, fand ich also, jedenfalls sehr, sehr gut.
Warum Soul so bei mir so resoniert, ist, weil die Geschichte von Joe Gardner, das ist echt original meine Geschichte. Ja, also ich habe auch immer gesagt, ich muss es schaffen als Autor. Mein Leben ist erst komplett, wenn ich meinen Namen auf dem Fernsehbildschirm sehe. So,
okay.
Verstehst du? Ich war ein paar Mal so nah dran. Und genau wie Joe Gardner, hab dann immer Absagen gekriegt oder dann ist das Projekt ist halt doch nicht hat doch nicht funktioniert und so, und ich habe mir eingebildet, ich muss das schaffen, weil sonst ist mein Leben nichts wert, und deswegen diese Figur, das resoniert so sehr bei mir, dass ich da von Anfang an sofort einen Klumpen im Hals hatte. Also das war
der Funke, dass die Inspiration, darum geht's.
Ja, ganz genau. Und dann halt, als dann die Auflösung kommt und eigentlich das, was wir auch alles wissen, nämlich dass diese Meilensteine, die wir haben in unserem Leben, das ist zwar toll, aber auf diese Meilensteine sollte man nicht hinarbeiten. Wenn die kommen, sind sie da und dann sind sie großartig und so, aber man sollte nicht sagen, ich brauche das jetzt, um komplett zu sein, weil das ist Blödsinn.
Viel wichtiger ist dies, ja, Gary.
Die Frage, die ja dargestellt wird, ist ja diese Frage, die uns als Menschheit schon immer interessiert hat, was ist der Sinn des Lebens? Und der Sinn des Lebens ist einfach, es zu leben. So klischeehaft, wie sich das anhört. Und das wird da unheimlich schön wiedergegeben, und es geht, wie gesagt, um, man sieht auch, was passiert mit Figuren, die jetzt halt zu sehr auf irgendwas fixiert wäre. Ich denke, dass Joe Gardner auch einer von diesen dunklen Gestalten geworden wäre, wenn das jetzt noch weitergegangen wäre, sein Leben so. Ja, aber es hat ja dann, als er dann diesen Auftrag, seine Begeisterung, als er dann diesen Gig gekriegt hat, dass er da als Pianist in dieser Jazz-Band spielen kann, ich konnte das so nachvollziehen, und ich konnte auch sein, als er dann in diesen Gulli fällt und er dann tot ist und er dann im Jenseits oder im da auf diesem Weg im Vorseits sagt, nein, das steht mir zu. Darauf habe ich mein Leben lang gearbeitet. Das geht nicht. Und dass dann da dieses ganze Abenteuer passiert. Aber auch 22, die Rolle, die Tina Fey spricht, wo es ja ganz viel um Selbstzweifel geht. So, ich habe das nicht verdient, ich bin nicht wert genug und
was, und auch natürlich mit den verlorenen Seelen das Thema Depression natürlich auch wieder drin ist, ne?
Ja,
also selten so gut dargestellt. Also
sehr erwachsen. Und wie erklärst du das deinem Kind?
Im Prinzip ist es kein Film für Kinder.
Ja. Ist kein Kinderfilm, nein. Es ist ein
nicht so richtig. Dafür holt das zu weit aus. Ich mochte am liebsten die Szene, als die dann dieses furiose Konzert gespielt haben am Abend, und er steht auf der Straße und sagt, und was mache ich jetzt? Und sie sagt, morgen Abend machen wir das Gleiche.
Ganz genau.
Und er sagt, ja. Und das sind halt diese Highlights, auf die man menschlich hinarbeitet und sich dann nachfragt. Und jetzt? Und das so ist halt...
So ja, aber das ist ja das, was wir kennen. Ja. Das ist ja genau das, was wir in unserem Beruf kennen. Also Thorsten hat es bestimmt auch schon sehr, sehr oft erlebt, dass man Kollegen trifft oder junge Kollegen trifft, die einem erzählen, dass, was sie für einen Businessplan haben und wie viele Follower. Und du stehst da als alter Sachs oder als älter Statesman daneben. Deswegen solltest du es nicht machen. Das ist nicht der Grund, warum du diesen Job machen solltest. Deswegen, das ist der Grund, warum man keinen Job machen sollte, sondern weil der Job dir Spaß macht, weil der Job dich erfüllt und nicht, weil du irgendein Ziel unbedingt auf Gedeih und Erbrechen erreichen willst. Also ich sehe Soul, der auch gerne hätte Jazz heißen können, meinetwegen, aber es geht ja um die Seele, insofern war es auch völlig okay. Ich sehe Soul schon als so eine Art Teil einer Trilogie. Ich fand ihn nicht so gut wie Inside Out, also wie Alles steht Kopf, weil Inside Out natürlich der erste Film war, der einen mit dieser Visualität umgehauen hat. Also das wirklich eine Darstellung des inneren Seins und so weiter. Das ist im Prinzip ist es ja bei Soul nichts anderes, eine Variation davon. Es ist ein bisschen mehr linea, muss ich oft dran denken, an diesen weißt du, dieses Strichmännchen da, die auf der Linie ist. So, ne? Aber natürlich grafisch natürlich ganz toll, aber halt nichts Neues. Aber ich sehe ihn wirklich als Trilogie zusammen mit Inside Out und vor allen Dingen auch mit Coco. Weil bei Coco geht es ja um den Tod. Genau. Und da geht es halt um was mal, passiert vor dem Tod.
Überlegt euch mal, was das für Themen sind. Das ist unglaublich. Pixar. Das kann echt nur Pixar. Ja.
Finde die Themen, die uns selbst betreffen. Pixar, das habe ich auch in einem Interview mal gesagt und ich meine, das war wirklich so. Pixar sind wirklich die sich auf die Fahne geschrieben haben, auf unterhaltsame Art und Weise wirklich essentielle Dinge übers Leben zu erzählen.
Ja.
Also der Gegenentwurf zu Jerry Bruckheimer und das schätze ich sehr. Wenn es auch manchmal ein bisschen schwer ist und ein bisschen viel, auch ein bisschen Vorsatz und Seele muss erstmal Dinge können und so Patches kriegen, damit sie auf die Erde kann. Das ist natürlich jetzt auch so leicht fragwürdig, aber als Erzählstruktur kannst du es nehmen. Kleine Kinder würden das hinterfragen und würden sagen, was muss ich denn jetzt noch machen? Bogenschießen lernen? Quatsch nicht, du hast den Film nicht verstanden. Und das
Definitiv kein. Also hast du dein Toy Story 4 jetzt mittlerweile mal gesehen, Thorsten?
Nee, bin ich noch nicht so weit.
Ja, siehst du, bitte. Also dann, weil du den noch so gut fandest, als wir darüber gesprochen haben.
Ja.
So.
Ja, möchtet ihr über meinen Synchronpart kurz sprechen?
Ja, sofort. Wir arbeiten drauf hin, Thorsten. Aber ich möchte nochmal sagen, natürlich ist der Film Soul durchsetzt mit sehr, sehr guter Jazzmusik. Ja. Wobei Jazz eine Sache ist, die ich immer auch gleichzeitig sehen muss. Ich kann diese Form von Jazz nicht nur hören, ich muss das auch sehen. Und was natürlich der Hammer ist, ist die Musik von Trent Reznor und seinem Kollegen, die jenseits oder in dieser Zwischenwelt spielt. Meine Fresse, ist das geil. Also Trent Reznor natürlich durch die Arbeit mit David Fincher sehr, sehr bekannt als Filmmusiker, hat natürlich auch einen Oscar gekriegt und durch Nine Inch Nails und hat auch mit Bowie gearbeitet und so. Aber was er da gemacht hat, ist also sowas von...
Wir müssen auch nochmal darauf hinweisen, da gibt es ganz viele Extras. Also im Grunde kriegt man wirklich zu Weihnachten hat man zu Weihnachten diese ganze Blu-ray-Geschenke gekriegt.
Macht aber Disney Plus sowieso sehr gut, dass wenn ein neuer Film rauskommt, dass man dann auch die Extras kriegt.
Genau, also ist zum Beispiel ein Film dabei, ich weiß jetzt nicht, wie der Titel auf Deutsch heißt, aber so viel wie ganz schön heavy für einen Cartoon. So, und da geht's halt Regisseur Pete Docter auch irgendwie. Pete Docter macht ja immer diese sehr inspirierenden Filme, wo es um die ganz, ganz großen Fragen geht. Ne? Und das ist dann auch, muss man sagen, Doktor, ne? Das hat was Heilendes, also wenn man die Filme richtig, wenn man sich damit beschäftigt. Also,
ich glaube, der heißt einfach nur so. Gerne.
Ja, natürlich heißt der einfach nur so, das weiß ich auch, aber ich finde es trotzdem in dem Zusammenhang interessant.
Da haben wir uns ein bisschen verrannt.
Ja, nee, haben wir absolut überhaupt nicht.
Ja. Ne, auch wie David Cronenberg permanent Filme macht über Wuppertal, weil sein Name einfach sagt, ich muss mich mit dieser einen Ausfahrt beschäftigen. Auch mit James Spader, ruhig in der Nebenrolle.
Ja. Aber ja. was ich zum Beispiel noch mal kurz zu Soul, was ich dann auch schön fand, war, dass das Thema Spiritualität, und da sind wir wieder bei Gary, bei dir mit deinem Podcast mit Roland, den viele Wege führen nach Om, ja, dass das auch mal so ein bisschen humorvoll, aber durchaus jetzt mal auch mal ernst genommen wird und so, ne, so ja, dieses Meditation und so weiter. Das ist natürlich diese Figur, die im Original von Edward Norton gesprochen wird. Das fand ich auch
dieser
gut.
Dieser Moonbeam, ist das Edward
Norton? Dieser Moonbeam ist Edward Norton,
okay,
ja, ja.
Okay.
So, ja. Thorsten Sträter spricht bei Soul mit. Und ja, ich habe ihn den Film auf Deutsch gesehen. Und ich weiß, auf wen du sprichst.
Ja.
Aber ich habe dich nicht erkannt.
Ganz richtig.
Ich habe, Thorsten, ich
das
habe...
Das hätte ich dabei sein.
Und ich so glaube, ich bin ein Kenner deiner Stimme.
Ja, ja.
Sowohl bühnenmäßig als auch privat. Und ich weiß auch, was du kannst. Aber ich habe... Bist du das wirklich, Thorsten?
Ja, das bin ich wirklich.
Leck mich am Arsch.
Da musstest du ja Emotionen ja zeigen.
Thorsten,
das war
das
ja
ist
unglaublich.
Ja der Hammer.
Ich bin auch diese Kreaturen. Also das hörst du überhaupt nicht mehr.
Oh, das ist der Zeit. Hammer.
Aktien kaufen, Aktien kaufen, Aktien kaufen. Das konnte ich normal sprechen, aber es wurde verfremdet. Von daher ist
ja,
egal.
Ja, ja.
Disney
ja
legt auf andere Dinge Wert. Disney legt darauf Wert, dass du einen sehr ähnlichen Duktus, eine sehr ähnliche Sprachmelodie und Helligkeit hast wie der amerikanische Charakter.
Mhm.
Du kannst also über den Typen, der ganz normal sprach im amerikanischen Original, kannst du nicht sagen, was mache ich nur mit meinem Leben? Das klingt extrem nach Bruce Willis Film und
ja,
das wollten sie nicht. Also habe ich mich da reingegroovt und dann konnte ich da rumschreien und Gegenstände durch die Gegend werfen, was ich auch tat.
Okay.
Davon wird es, glaube ich, auf der DVD auch ein Making-of geben, wie ich diesen Part einspreche, weil ich da rumgebrüllt habe wie ein Geisteskranker. Das musste runtergepegelt werden. Das habe ich zigmal gemacht, bis ich heiser war. Und dann war es das. Aber das ist natürlich, die wollen das anders. Die wollen nicht, dass Thorsten Sträter spricht, Horst Kotlewski. Es ist ja auch eine Mikrorolle, eine
ja
absolut kleine Rolle, die aber das wenigstens das Prinzip erklärt, die nicht vollkommen mhm sinnlos ist. Man ist kein Hydrant, sondern erklärt ein Prinzip.
Genau.
Von daher will ich nichts gesagt haben. Und ist trotzdem eine sehr, sehr kleine Rolle. Und die sollte klingen wie der amerikanische Sprecher. Also hell und klar und einigermaßen akzentfrei. Und deswegen erkennst du mich auch nicht.
Das
und
ist
das
so
ist aber nicht so schlimm.
Es ist eben nicht der Manuel Neuer-Effekt wie in Monster-Universität,
mm,
wo wir, weißt du noch, wo wir im Kino saßen und haben gedacht, was ist das denn für eine Stimme? Wer ist das denn? Und dann haben wir das im Abspann gesehen, dass Manuel Neuer diesen Typ spricht, der im Original von John Krasinski gesprochen wird. Das ist, sowas
ja
haut einem natürlich immer raus. Und das ist natürlich keine tragende Rolle, die du sprichst. Das ist jetzt
nein,
nicht
nein,
irgendwie
nicht
der Joker im Batman-Film, sondern es ist aber ganz ehrlich, ich bin super
ja
stolz auf dich, dass du das wirklich so,
ja,
also ich hätte dir, ganz ehrlich, ich will dich nicht beleidigen, aber ich hätte dir das nicht zugetraut.
Danke
ich hätte
sehr,
gedacht,
danke sehr.
Und ich, das wäre auch total bescheuert gewesen, wenn die Leute oder wenn die Fans von dir, es gab jetzt auch einige geschrieben, man hört das gar nicht, dass der das
genau
gar nicht,
man
dass
hört
der,
es nicht.
Und das
ja
soll man auch nicht, man soll auch nicht im Kino sitzen oder zu Hause sitzen und denken, haha, guck mal, jetzt kommt gleich der Sträter, das ist totaler Unsinn.
Ja,
ja.
Das ist
also,
auch für die 45 Sekunden ist das auch völlig Latte.
Hut ab, wenn ich eintragen
irrelevant
würde.
Ja, Hut ab, ich trage einen. Hier so. Guten Tag.
Guten
bisschen
Tag.
Kurz rasiert letztes Mal.
Bald ist wieder Ostern, ja.
Ja,
sehr gut gemacht.
Und,
natürlich ist er ganz am Ende nach dem Abspann so ein Aftershot, wo dann dieser kleine Antagonist sagt, so, jetzt geht alle nach Hause. Und wie
sagst ja, du, das ist so
wir sind alle zu Hause, was willst du von uns?
Ja, es war so ein bisschen an
Ferris
Bueller angelegt. Aber ich habe es geschafft in den Abspann eines Disney-Films.
Ja.
Denn das kommt recht früh, dass ich da mitspreche und
ja,
Charles auch.
Bucket
und da war
List
ich ganz stolz.
Bucket
ja,
List.
Da, da habe ich mir gedacht, okay, komm, was willst du mehr?
Hast
ja,
du
so
gut gemacht,
genau,
einer
genau
der besten, du hast in
ja,
einem der besten Filme des Jahres mitgesprochen.
Ja, immerhin. Eine winzige Rolle, aber mehr würde ich mir selber
nein,
vielleicht
das ist,
auch
das
nicht geben, wenn es nicht.
Vielleicht bauen wir da mal drauf auf.
Du unterstapelst immer, echt.
So,
Der Unterstapler. Ja, egal. Der klassische Unterstapler. Kannst du mal den Unterstapler bringen? Wir müssen ganz tief die Palette.
Nach Staplerfahrer Klaus, Unterstapler Klaus. So.
Das war auch ganz schlimm.
Was war denn mit Mank Anfang Dezember?
Gary. Ich habe nicht gesehen.
Mank, David Fincher. Ja.
Ja.
Lass mal ganz kurz über Mank sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Die Geschichte von Herbert Mankiewicz, gespielt von Gary Oldman, der Drehbuchautor von Citizen Kane.
Ja. Also man muss sagen, Mank ist, ist so ein Vanity-Project von David Fincher, das Drehbuch.
Das ist ein Herzensprojekt. Ich würde es nicht, wenn, entschuldigen, dass ich gleich dazwischen grätsche.
Naja, aber
das
aber,
ist ein Drehbuch, was er mit seinem Vater zusammen geschrieben hat. Und
genau,
er
vor Jahren.
Endlich,
und
der Vater endlich ist ja, vor 20 Jahren oder so geschrieben hat und jetzt endlich auf die Kette gekriegt hat, also dank Netflix.
Also ein Herzens, okay, dann
genau, Vanity ist jetzt das falsche Wort. Da muss ich, also okay, als Anglist muss ich da, Entschuldigung, da muss ich intervenieren.
Ja, ja. Es handelt von dem Drehbuchautor von Citizen Kane und wie es dazu kam. Und der ganze Film sieht unheimlich toll aus und ist ein richtiger Film.
Er ist digital gefilmt
und dann so praktisch runtergegradet worden oder so. Und ja, er ist unheimlich, das ist wirklich ein Film für Cineasten. Also du kriegst
er
da
klingt
wirklich,
auch so, er klingt der, auch so,
er klingt 1938. auch so, ganz genau, er sieht toll ja aus. Alle sind spielen toll, der ganze Film ist toll, aber er ist natürlich endlos dialoglastig und es passiert nicht wirklich so schrecklich viel. Und ja, vor allen Dingen ganz wichtig, wenn man diese ganze Historie hinter Citizen Kane, diese ganze Entstehungsgeschichte und vor allen Dingen, wenn man Citizen Kane nicht kennt, hat man gepennt. Nein, aber dann steht man so ein bisschen verloren da, weil, wie gesagt, da passiert nicht viel.
Ja, ja,
ne? Aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, dann passiert natürlich sehr viel. Es geht im Grunde, glaube ich, kann man sagen, es geht darum, wer hat überhaupt Citizen Kane geschrieben, weil Orson Welles hat natürlich für sich da auch in Anspruch genommen, ich war das, obwohl es dann Stimmen gibt, die sagen, der war noch niemals dabei. Der hat kein Wort davon geschrieben, aber er musste sich dann tatsächlich, ich glaube, das wurde gerichtlich durchgesetzt, dass er sich den Writer's Credit mit Mankiewicz, Mank teilen musste. Die wurden dann auch mit dem Oscar belohnt und keiner von beiden war dabei bei der Verleihung. Wen das interessiert, für wen das jetzt sich so anhört wie, oh Mann, das hört sich aber nach einem riesen tollen Film an. Der sollte sich Mank ist sehenswert, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es passiert nicht schrecklich.
Der ist langweilig. Der Film ist sehenswert, aber langweilig.
Ja, leider.
Wenn wir das mal so runterrocken einfach. Ne? Wenn du ein Fan von Gary Oldman bist und so, ist das natürlich toll. Und wenn du dich für Citizen Kane, aber niemand, und das ist jetzt der Punkt, niemand, der Mank sieht, hat danach Lust, sich mit Citizen Kane auseinanderzusetzen.
Das stimmt leider auch. Ja,
und da so möchte ich nochmal Ed Wood nochmal erwähnen, weil wie scharf waren wir alle nach Ed Wood auf Plan 9 from Outer Space.
Ja.
Wir haben Ed Wood gesehen und haben gedacht, was ist das denn? Wie toll ist denn dieser Film? Wie lustig ist denn dieser Film? Und wie respektvoll geht Tim Burton um mit Ed Wood? Und natürlich ist es ein komischer Film und der auf die Kacke haut und die ganze Besetzung. Und dann siehst du diesen Film und ich weiß noch, dass kurz nach Ed Wood im Kino lief, Plan 9 from Outer Space im Endstation-Kino lief.
Ja.
Bei uns im Bochum-Langendreher, ein kleines Programmkino. Und alle, die Ausstellung, die Vorstellungen waren immer alle ausverkauft, weil jeder wollte Plan 9 vom Outer Space sehen. Und da siehst du halt wirklich, dass der Grabstein wackelt und dass das Cockpit nur aus einem Vorhang besteht. Und wir haben den Film so abgefeiert, obwohl der Film schlecht ist,
ja,
obwohl der Film nicht gut ist. Aber er ist unterhaltsam und er wird durch Ed Wood, ähnlich wie das mit The Room ist und mit Disaster Artist, kriegt er so eine Art Ritterschlag, so eine Art Trash-Ritterschlag. Jetzt ist Citizen Kane natürlich kein Trash, aber ich habe danach keinen Bock, mir Citizen Kane anzugucken. Deswegen ist die Frage, ist es vielleicht doch ein Vanity-Project? Ist es vielleicht doch etwas, was David Fincher gemacht hat, weil er sagte so, ich will es euch jetzt aber mal zeigen, dass ich das doch kann. Mhm. Oder dass ich. Aber er hat einfach nicht viel zu erzählen. Die Geschichte ist nicht besonders. Es ist eben halt auch nicht Barton Fink, was eine Fiktion ist. Aber da geht es ja auch um Drehbuch, um Writer's Block. Das ist ja alles das, was bei Mank gar nicht vorkommt.
Es ist halt ein handwerklich unheimlich gut gemachter Film. Auch
gut gemacht, keine Frage.
Auch, wie gesagt, Kameraeinstellung, Musik,
alles,
Motive
toll.
Und auch die Dialoge, wie die fließen. Es
prima,
ist super, super anzusehen. Aber wie gesagt, wenn man nicht im Thema drin ist. Und da gibt es eine wunderbare Dokumentation, dessen Titel mir leider jetzt im Moment nicht einfällt, wo es tatsächlich um Orson Welles und den Hearst, der dieser Medienmogul, nachdem praktisch Citizen Kane so ein bisschen modelliert war und der ja dann William Hearst hieß er, Genau, und der hat ja dann, William Randolph Hearst, ganz genau. Und der wollte ja dann Citizen Kane, der hatte ja alles unter sich gehabt. Also Fernsehen, Radio, Filmtheater, alles. Der wollte ja dann auch Citizen Kane verbieten lassen. Und dieser ganze Krieg dahinter, diese Dokumentation, ist tatsächlich super, super interessant. Aber das ist halt nicht das Thema dieses Filmes.
Ne? Ja, der Film ist eben, also ich finde, er funktioniert als Biopic nicht. Und das Dokumentarische, was natürlich auch drin ist in so einer verfilmten Biografie, ist auch einfach nicht, du siehst da kein Making-of von Citizen Kane oder kein Dings. Und das ist so, ja, warum habe ich mich jetzt hier hingesetzt? Ich habe mich sehr darauf gefreut, aber es war leider nicht so richtig klasse.
Ja, das wäre so ein totaler Programm-Kinofilm, weißt du, wo dann die Leute einfach gesagt hätten, oh, der war aber toll, weißt du so.
Eben nicht, ja. Und Thorsten, was hast du noch gesehen? Über
zwischen den Jahren, was habe ich denn gesehen? Lass mich überlegen. Ich habe ganz viele alte Sachen wieder geguckt. Ich habe mir sehr viel Spaß gehabt an Two Guns. Den habe ich auf Netflix geguckt. Einfach so ein Denzel Washington, Mark Wahlberg-Vehikel über zwei Ermittler, wo ich wieder Spaß dran gehabt habe, kann ich gar nichts gegen sagen. Dann habe ich gesehen The Blackout, eine russische, Das ist eigentlich, das ist eine russische Serie, ein Sechsteiler, glaube ich, über im Prinzip so eine Art Alien-Invasion, die einfach nicht kommt. Der fantastisch ist als Serie. Das Problem, den kleinen Fehler in Anführungsstrichen, den ich gemacht habe, das gibt es genauso als Spielfilm. Das heißt, alle sechs Folgen hintereinander geschnitten, da geht es dann richtig über Tische und Bänke. Wenn du den guckst mit 2 Stunden 44, guckst du das Ding und denkst, was denn noch alles? Was denn noch alles? Weißt du das?
Ja, jetzt muss ich aufstoßen. Ja, ich habe, glaube ich, mal einen Trailer gesehen. Ja, ich habe mal einen Trailer gesehen und dachte so, what? Was passiert da?
Für mich das ist beste Videopremiere dieses Jahr.
Absolut. Ehrlich? Also ich habe die erste Folge gesehen.
Von dem Film, wo du nichts erwartest.
Ja.
Ich sag nur Braunbären. Oder dystopisches Moskau. Es spielt aber ganz viel in so einem Außenbezirk von Russland, wo keiner hin kann, und die hingehen, die kommen nicht zurück. Dann kommt ein Außerirdischer mit Vaginalgesicht und einem sehr schönen Ledermantel. Dann gibt es Szenen, die an World War Z oder Z, je nachdem, wie du es aussprechen willst, gemahnen mit Tausenden, Abertausenden von Angreifern, die umgepolt sind. Futuristische Waffen, harte Feuergefechte, keiner ist richtig gut, keiner ist richtig böse. Ewig wird an den Leuten rumcharakterisiert. Ich habe da, die Stimmung ist super scheiße düster. Ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Also bis zum Schluss, wo ich auch gesagt habe, ist das Geld überhaupt nicht ausgegangen oder was ist los?
Das denkt man auch.
Das sieht ja alles gut. Du wartest ja, dass irgendwann heißt es ja, aber jetzt muss ja wirklich auch mal eine Alien-Invasion kommen. Was ist denn Phase? Und dann kommt die und du sagst, ey, sieht ja immer noch gut aus. Und habe ich immer noch nicht so ganz klar gesehen. Das war ein schönes Ding. Also es hat mir sehr viel Spaß gehabt, da habe ich in einem Rutsch geguckt und dachte mir, lecko funny. Ja. Die Russen, wie sind die denn drauf? Ja. Da habe ich wirklich, wo einer gesagt hat, pass mal auf, ich habe 19 Ideen. Die machen wir alle in einem Film. Beziehungsweise in einer Serie. Und so ist es geschehen. Und da habe ich viel Spaß dran gehabt, weil es mich auch überrascht hat. Es waren zwar bekannte Anklänge der üblichen Story-Twists mit außerirdischer Gut-Böse-Kikeriki. Anklänge an Herr der Ringe, an World War Z, an Independence Day, an die klassischen Panzerfahrer, Patrioten, halbautomatische Waffen, Starship Troopers, Dinger. Und trotzdem hat er Spaß gemacht.
Serie gucken oder den Film gucken?
Gib sie richtig. Also gib dir die Kante und guck den Film. Eine Serie gibt dir immer einen Rhythmus vor, wo du zum Ende der Folge sagst, aber der Film ist die ganze Zeit, wird ja so ein warmen Lappen durchs Gesicht hauen. Das macht schon mehr Spaß.
Heißt der auch Blackout?
The Blackout. Und das ist The Blackout. Und darauf achten, wenn die Namen Vasilij Konstantinopolski sind, dann bist du mal einen richtigen Film. Okay. Und nicht verwechseln mit irgendwelchen anderen Sachen. Und das
wie fanden wir jetzt The Girl in the Spider's Web?
Fanden wir super. Ja, fand er von A bis Z mal so richtig den super.
Habe ich nicht gesehen. Ja. Was ist das? Ist das,
jetzt? Das ist der quasi nach Stieg Larsson die Fortsetzung von den von der Geschichte von Lisbeth Salander.
Okay.
Mit Claire Foy diesmal. Und das ist also der erste, basierend auf dem ersten Roman, der nicht von Stieg Larsson geschrieben worden ist.
Okay.
Sondern und ich guckte ihn und schrieb euch das und Thorsten schrieb in dem Moment zurück, ich sehe ihn gerade im Zug. Also es war so ein bisschen, es war so ein bisschen spooky. Aber das war, und dann habe ich gedacht, so, das Ende müsste euch als Call of Duty Fans doch, da muss euch doch einer abgegangen sein, oder?
Nee, ich habe ihn ja nicht gesehen. Wo gibt's denn?
Netflix. Ich einfach mal die SMS lesen, Gary, die ich dir schicke.
Ja. Lisbeth Salander ist letztendlich eine Feministin und Frauenrechtlerin mit einem ganz exquisiten Geschmack für Kleidung und Hackerin, und die kümmert sich, es gibt eine furiose Eingangsszene, sie kümmert sich halt darum, dass Frauen von ihren Mackern nicht schlecht behandelt werden, läuft sie zu großer kreativer Form auf.
Dann es geht bei den Stieg Larsson Sachen immer um das Thema Missbrauch von Frauen und von Kindern.
Ja,
und auch das wird da nicht ausgelassen. Mir hat Claire Foy unheimlich gut gefallen. Ich finde natürlich die Naomi Rapace, die hat das quasi definiert. Das sind die schwedischen Verfilmungen. Die wo die Amerikaner natürlich, da sind wir wieder bei David Fincher, gesagt haben, das können wir unseren Leuten nicht zumuten, dass da Leute auf Spiel, wir können das nicht synchronisieren. Und dann hat David Fincher den ersten Teil nochmal nachgedreht mit Daniel Craig und mit anderen. Und den ich aber auch nicht nur den Anfang gesehen habe, weil ich dachte, warum muss ich mir einen Film angucken, den ich schon kenne?
Also, ja, ganz genau.
Ne? Ja. Und aber dann gibt es zum Schluss gibt es eine Rescue-Szene in einem alten Herrenhaus, da wo alles angefangen hat, wo von außen Leute mit Hochleistungsscharfschützengewehren auf Grundlage von Wärmesignaturen innerhalb des Hauses durch die Wände schießen.
Das ist ein bisschen drüber, aber schön.
Das ist natürlich wieder genau das für uns Schwachköpfe, die das hart feiern. Und mir hat die Wucht der Projektile oder dieses Serum, das sich entweder blind macht oder tötet. Blau tötet dich, das andere. Ne?
Das war der Dracula-Schauspieler.
Klaas Bang.
Genau, ja.
So würde ich eine Sendung nennen auf Sat 1. Klaas Bang irrt dann durch den Wald und wird überfahren. Das war richtig finster.
Ja, also das wirklich hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Und auch gerade, wenn man die Originale kennt und denkt so, das jetzt nochmal, das war ja so ein bisschen wie, weiß nicht, Schweigender Lämmer, weißt du, Hannibal und alles, was danach kam, dachte immer so, muss das jetzt sein? Wir haben's. Aber das haben sie echt wirklich gut gemacht und Claire Foy ist wirklich, ich habe nicht einen Moment daran gedacht, dass das ja eigentlich mal Queen Elizabeth war.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das trifft mich jetzt völlig unvorbereitet. Ich wusste überhaupt nicht, dass dieser Film existiert. Deswegen
ich hab's uns geschrieben.
Ja, aber mir war nicht klar, dass das tatsächlich die Fortsetzung ist. Ich habe gedacht, das ist wieder irgendeine Neuverfilmung von irgendeinem Teil.
Aber ich hatte das muss ich deswegen nicht unvorbereitet treffen. Das hat ja keiner gesagt, wir können deinen Penis sehen seit 40 Minuten, sondern der ist ja auf Netflix, kannst du ja angucken. So, das
Penis?
Nicht so. Das trifft mich völlig unvorbereitet.
Entschuldigung.
Weil sonst hätte ich es tatsächlich geguckt, weil ich fand ja die Trilogie fand ich toll, ich fand die Neuverfilmung, deswegen freue ich mich ja jetzt auch.
Guck sie an.
Was ich übrigens geguckt habe, ist, ich habe einen schönen kleinen Zombie-Film geguckt, und zwar The Night Eats the Day. Das ist ein französischer Zombie-Film, der der perfekte Double Feature wäre zu 20 Weeks Later. Wenn ihr euch erinnert, 20 Weeks Later endet ja in Paris. Und wenn man dann diesen Film dann direkt danach guckt, ist das wirklich wie eine Fortsetzung. Also es geht darum, dass ein junger Mann seine Ex-Freundin besucht, die gerade eine Party feiert mit ihrem neuen Freund, und er will da noch irgendwelche Kassetten abholen, die er noch die versehentlich sie mitgenommen hat in die neue Wohnung. Und dann schläft er da ein, und als er aufwacht, hat die Zombie-Apokalypse praktisch schon stattgefunden und so. Und er sitzt
jetzt
da.
Geht ja nun allen so in Zombie-Apokalypsen-Dinger.
Ja, ich weiß.
Entweder bist du im Krankenhaus oder du wachst auf und alles ist scheiße.
Es ist nichts Neues, das muss ich sagen. Es gibt auch einen südkoreanischen Film, Alive heißt der, den ich noch nicht gesehen habe, der ein sehr, sehr ähnliches Thema hat. Aber nichtsdestotrotz hat mir das doch sehr gut gefallen, wie da so mit dieser ganzen Sache so umgegangen ist und um die Zombies waren klasse. Merkwürdig war nur, wenn man die mal wirklich ganz nah gesehen hat, dass man so, also man könnte schon fast sagen, dass die den Ton weggedreht haben. Also da war kein oder irgendwie sowas, sondern die waren komplett still, als wenn man denen die Stimmbänder genommen hätten. Aber nichtsdestotrotz war das ein schöner, kleiner Film mit ein paar kleinen Twists. Kein Slasher oder ja. So, also nichts Ekliges, aber wie ich fand, sehr spannend und mit einem schönen Ende. Mir hat das sehr gut gefallen.
Was und war dann, denn der Zombie-Film, den du mir neulich noch gezeigt hast, Gary, oder hast ihn gerade in der Hand, wo du sagtest, genau, erzähl da mal bitte genau. Was drüber.
Also das ist jetzt Dawn of the Dead, Zombie, oder wie wir im Ruhrgebiet sagen, Zombie im Kaufhaus, ist ja jetzt endlich vom Index runter. Der war ja viele, viele Jahre auf dem Index. Und jetzt darf er endlich wieder verkauft werden. Und das ist die europäische Version. Also als Blu-ray. Genau, weil Dawn of the Dead war ja damals, man hat praktisch, da spielte ganz viel europäisches Geld. Dario Argento war damit daran beteiligt und der hat sich praktisch die Rechte für Europa gesichert und hat sich dann, hat den Film dann leicht anders geschnitten. Und hat vor allen Dingen eine vernünftige Musik drauf gemacht, weil George R. Romero hatte da wirklich so eine Musik drauf, weißt du, heute würde man sagen, so eine GEMA-freie Musik, die so ein bisschen stimmungsvoll war, aber wo du gedacht hast, was ist das für eine Musik? Und da also kam dann
Goblin. Musik von Goblin, ist
Goblin
die ich ja mochte.
Ja, natürlich, die ist ikonisch. Und ich muss sagen, dieser Film, also der ist wirklich ungeschnitten, es fehlt... Die Machete-Szene ist drin, dann die Schraubenzieher-Szene ist drin für die Kenner.
Das war mir wichtig.
Und aber was fehlt, ist die Helikopter-Szene, wo dem einen Zombie der die fehlt. Okay. Aber ja. Keine Ahnung. Ich muss sagen, der Film ist immer noch super. Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen, weil der auch grandios synchronisiert ist. Und ich hatte fast befürchtet, dass der nicht gut gealtert ist. Aber ich muss sagen, gerade die Themen, und was interessant war, gerade, wenn ihr euch erinnert, gerade am Anfang spielt das ja so in so einem Fernsehstudios, weißt du, wo gerade so diese Zombie-Apokalypse ausbricht. Es wird viel interviewt, viele Fachleute kommen zu Wort, werden dann beleidigt. Das weißt, wo dann einer sagt, ja, wir können das nur aufhalten, wenn man denen die Rübe runterschießt. Nein, das könnt ihr nicht machen, ihr seid doch alle doof und so. Also, wo ich schon so gedacht habe, woher kenne ich das jetzt alles? So, dass so Fachleute praktisch kritisiert werden, dass die einfach die Wahrheit mal sagen. Mhm. Und also es gibt tatsächlich Parallelen zu der heutigen Zeit und ich finde, der ist sehr gut gealtert und hat immer noch eine tolle Message. Das ist ja interessanter. Einmal so dieser ganze Konsum. Einer der Schlüsselsätze ist ja, was machen Sie hier? Ja, Sie erinnern sich, dass Sie hier eine glückliche Zeit hatten oder dass Sie hier einfach, dass das eine Gewohnheit war, in diese Shopping-Malls zu gehen, die wir ja zu dem Zeitpunkt, als der Film hier lief, gar nicht kannten. Wir hatten ja hier in Bochum noch den Ruhrpark, aber so eine richtige Shopping-Mall wie hier in Oberhausen, das Zentrum, kannten wir ja gar nicht.
Im Ruhrpark würden wir alle draufgehen.
Ja.
Wenn wir entweder müssen wir in Karstadt abriegeln oder wir müssen in dieses komische Sockengeschäft rein.
Ja, ja.
Und dann ganz die, genau. Weißt du, du kommst nirgendwo weg.
Ja,
das wäre echt schwierig. Wir müssten eigentlich in die Fressoase,
Das
Ding komplett zumachen von beiden Seiten mit Waffen.
Ja.
Und dann könntest du auch mal gucken. Da kannst du frittierst aber um dein Leben, bis sie drin sind.
Also der Film ist immer noch sehenswert und wie gesagt, jetzt hier in der
ungeschnittenen... Fun Fact, ich habe eine Videokassette über das Making-of, gab es mal damals.
Oh, und die habe ich auch noch.
Die hast du auch noch.
Ja.
George Romero hat ja das in Pittsburgh, dieses Einkaufszentrum, durfte er nur nachts benutzen.
Ja.
Und dann kam er irgendwann ungut in die Weihnachtszeit rein. Das heißt, er musste zu Drehbeginn die gesamte Weihnachtsdeko aus der Mall rausräumen und morgens um 5 wieder rein. Das war wohl richtig schlimm so.
Das war wohl der wahre Horror, glaube ich, für
alle. Ja, glaube ich auch.
Ja, die Dreharbeiten,
Ich habe Peninsula bis jetzt zur Hälfte gesehen. Das ist der zweite Teil von Train to Busan.
Ah, ja, den will ich auch sehen. Ist ja gut. Also der ist natürlich total over the top.
Geht so. Der ist total over the top. Also ist wirklich extrem heroisches, koreanisches Overacting-Kino.
Ja, ja.
Wo die Helden, also da wird so viel entschlossen und verzweifelt geguckt, dass das leicht nervt. Die Zombies rennen rum wie die Geistesgestörten. Sehenswert sind natürlich so Sachen wie, wenn die sich verwandeln. Werden gebissen, kriegen Adern im Gesicht und dann machen die vom Liegen über die Schulterblätter stehen die auf und das ist schon, weiß ich, dass wir Akrobaten sich da rangezogen haben. Dann stehen die und dann geht's los. Ich bin erst zur Hälfte durch Und während ich zur Hälfte durch bin, fällt mir auf, dass man Train to Busan noch mal kurz geguckt haben sollte. Sonst kennt man die Leute alle nicht mehr. Das ist schwierig.
Okay. Train to Busan war auch ein super Film.
Freut ihr euch auf Nobody mit...
Ja, ich freue mich auf Nobody.
Mit Bob Odenkirk.
Mir ist das gesamte Skript im Trailer erzählt worden, so mag ich das.
Ja, genau.
Das gesamte Skript, also was er macht beruflich, also alles. Die komplette Katharsis, mit wem er sich angelegt hat, warum, wozu, Familie, Töten, inklusive Schlusssequenz, hatte ich den Eindruck. Ja. Möchte ich trotzdem gerne sehen. Ich möchte gesehen, dass Bob Odenkirk gegen den Stich gebürstet.
Leute, ganz genau, als Actionstar.
Ist das ein Gegenentwurf zu John Wick oder was haben wir dazu?
Nein, das ist eine Variation von John Wick. Es ist, als würde Detlef de Soest Schwanensee tanzen. Einfach, es ist so. Es ist wie Equalizer auch immer eine Variation. Es ist einer meiner, übrigens meiner Top 10 Lieblingsfilme ist Equalizer mit Denzel Washington.
Ja,
komischerweise. Die Hard im Baumarkt.
Ich kann es dir gar nicht sagen. Der Film ist so der ist ein Beispiel für Show Don't Tell.
Und er ist so cool. Der zweite Teil ist auch gut.
Der zweite Teil ist nicht so gut wie der erste, aber
nein,
auch gut.
Aber ist gut, ja.
Ich habe da mal eine Frage, weil ich Equalizer mit Denzel Washington nie gesehen habe. Aber ich habe den Film damals in den 80er Jahren gab es schon einen Film, der Equalizer. Ist das tatsächlich da ein Remake von? Das habe ich nie herausfinden. Nicht.
Nein.
Also ist ein komplett neuer Film.
Nein, hat damit nichts zu tun. Nee.
Der Equalizer ist, Frank McCall heißt er und das ist ein Typ, der im Baumarkt arbeitet und Ende 50 ist und glatzköpfiger Denzel Washington und der wohnt in einer spartanischen Wohnung in Boston. Alles spielt immer in Boston und du siehst daran, dass er eine militärische Vergangenheit haben muss, weil er morgens seine Bostoner Reebok-Schuhe mit einer Zahnbürste putzt. Und das ist so klassisch, dann ist ja schon klar, wir sind ein bisschen pingelig unterwegs.
Diese Uhr hätte ich gerne. Was ist das für eine Uhr, die der hat?
Die Uhr kannst du tatsächlich auf Amazon bestellen. Die gibt es, die kostet 143 Euro. Die Marke ist mir jetzt schon wieder entfallen, könnte gucken, ist bei mir auf den, die Kauf, möchte ich gerne kaufen. Der Punkt ist, dass es diese Uhr so, wie er sie trägt, nicht gibt. Die ist für den Film
So wie er sie benutzt? Oder
das,
so wie
er sie... Das ist eine Sportuhr, die er hat, mit der er immer die Zeit einstellt, um zu gucken, wie lange er für verschiedene Tätigkeiten benötigt. Ja. Und dieses große Display mit der Stoppuhr, diese Uhr existiert nicht. Es gibt nur eine sehr kleine mit einer Stoppuhr. Und das war natürlich, für den Film ist die dann entworfen worden. Die original Equalizer-Uhr gibt es nicht, aber es ist eine recht günstige digitale Sportuhr.
Also der Equalizer, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist wirklich sehr so zu empfehlen. Auch der zweite Teil ist sehr gut. Da geht es dann nochmal ein bisschen um die Hintergrundgeschichte. Aber ohne, dass das jetzt so ausgewogen wird. Der zweite Teil übrigens auch mit Pedro Pascal. Auch sehr gut. Auch sehr, sehr, sehr gut.
Ja, in der Tat mit Pedro Pascal, der auch sehr schön spielt. Nobody, die Szene in der Küche, wo ihn damit konfrontiert.
Oh ja. Das sind so schöne Standoffs drin. Da sind sehr, sehr schöne... so zwei Schauspieler auf einem, weißt du, so das ist schon sehr, sehr...
Ich hatte ja erst gedacht, die wollen ein Remake machen von Mein Name ist Nobody mit Terence Hill damals, aber den ich ja auch sehr, sehr schätze, den Film.
Und, naja, also Bob Odenkirk im Wilden Westen haben wir ja oft genug gehabt.
Aber als ich dann gesehen habe, dass das ein Actionfilm ist mit Bob Odenkirk, wo ich einfach so gedacht habe, naja, der hätte jetzt auch mal Bock, einfach mal so einen kompletten Hau drauf zu spielen.
Irgendwie, der Mann war Autor bei den Simpsons, zusammen mit Conan O'Brien. Das ist der Hammer, was aus dem geworden ist. Ja, das ist Wahnsinn, der super. Ja, ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich habe I'm Your Woman gesehen auf Amazon Prime. Der Film mit Rachel Brosnahan, das ist ein Vanity Project, also beziehungsweise ein Vehikel für sie.
Ja.
Rachel Brosnahan, die wir alle mögen aus Marvelous Miss Maisel. Und der Film ist nicht wirklich besonders gut. Sie spielt gut, aber es ist sehr, 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 sehr deutlich, dass es ein Film ist, wo gesagt wurde, komm, Rachel, die hat den auch produziert. Ich zeig jetzt mal, dass ich was anderes, dass ich nicht nur die Miss Maisel bin, sondern dass ich auch noch was anderes kann. Und so richtig gut ist er leider nicht. Also muss man nicht gesehen haben. The Watch habe ich gesehen. Das ist dieser Film mit Ben Stiller und Vince Vaughn.
Genau. Den habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Ich wollte mal wieder gucken. Ist aber ganz gut, ne?
Ja. Mit Richard Ayoade, der ja bei IT-Crowd und der bei Soul auch mitspricht. Den hört man sofort. Das ist halt Moss aus IT-Crowd. Und The Watch ist damals, falls ihr euch erinnert, megamäßig gefloppt, weil kurz bevor der anlief, es geht ja um diese Neighborhood Watch, um diese Bürgerpatrouille und um Aliens und so weiter. Aber kurz bevor der Film anlief, ist, glaube ich, in Florida irgendeine dieser Neighborhood Watches hat einen Schwarzen erschossen. Und da wollte den Film natürlich im Kino keiner sehen. Es geht in dem Film leider auch sehr, sehr, sehr viel um diese ganze Waffengeschichte. Und das war der richtige Film zur falschen Zeit wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber er ist, wenn man sich mal den Kopf wegballern will, also jetzt nicht im übertragenen Sinne, dann ist das, Vince Vaughn ist großartig, wie er diese Mitrotschka-Puppe auseinandernimmt. Kannst du dich noch erinnern? Hm. Was? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja noch eine, das glaube ich jetzt nicht. Und es ist nicht Attack the Block, es ist auch nicht Meine teuflischen Nachbarn, es ist ganz okay. Bad Office Party habe ich gesehen.
Ich nicht.
Leider sehr gut.
Ich stelle mich mal ein, was ich geguckt habe.
Geht in diese Richtung von Jason Bateman-Komödien, so ähnlich wie Game Night auch. Also es ist krude, es ist grob, aber wenn man sich darauf einlässt.
Wobei Game Night ziemlich gut war.
Game Night ist sehr clever auch ein sehr cleverer Film. Das ist jetzt Bad Office Party nicht, aber man kann sie sich auch angucken. Also wollte ich gesagt haben.
Ich habe American Pickle gesehen.
Wie bitte?
American Pickle ist mit Seth Rogen in einer Doppelrolle.
Als Ausschlag oder was?
Nein. Seth Rogen spielt einen jüdischen Dorfbewohner, mit seiner Frau nach New York auswandert. Wann ist es? Ich glaube, er war 70 Jahre, war er dann in so einem Tiefschlaf.
Irgendwie 1925, 30.
Ja, ganz so. Genau. Wandert er
nach. Und er fällt in ein Gurkenfass
und wacht dann 70 Jahre später auf.
Wie ist der denn? Wie ist der Film?
Der ist gut. Also ich fühlte mich gut unterhalten und der war erfrischend zurücknehmend. Also man erwartet ja von Seth Rogen immer sehr viel so auf die 12,
gerade
was der Humor angeht. Aber unser Kater zerlegt hier gerade unsere Wohnung. Hallo!
Er reagiert auf Hallo.
Hallo, machen Sie das bitte nicht!
Der hört ja gar nichts.
Hören Sie doch auf!
Lassen Sie das, Sie haariger Mann.
So setzen Sie sich doch!
Aber der war wirklich sehr schön. Also der hat ein paar schöne, richtig schöne Momente gehabt. Und diese Doppelrollengeschichte, das ist schon sehr geil gemacht. Da ist auch so ein kleines
Welcher Film?
American Pickle heißt der.
Da heißt irgendwie... Ganz genau. Hat einen deutschen Titel, so wird er wahrscheinlich nicht heißen auf Deutsch.
Nee, keine Ahnung.
Amerikanische Broken.
Es ist kein typischer Seth Rogen-Film, sondern tatsächlich so ein bisschen was...
Woody Allen-mäßiges.
Woody Allen-mäßig mit ein bisschen Anspruch.
Und, die Prämisse ist ziemlich bekloppt, aber was er daraus macht, ist klar. Ist das der Film, wo er vor diesen ganzen David Bowie-Bildern steht und sagt, wer ist das? Ist das Ihre Frau? Ja. Nein, das ist David Bowie. Ist das Ihr Vater? Nein, das ist auch David Bowie. Wand ist David Bowie.
Der Film ist das, ja.
Freut mich sehr. Ich habe Queen's Gambit gesehen. Unser lieber Freund Bastian Pastewka hat mich ja nochmal darauf hingewiesen, dass Queen's Gambit wirklich ganz toll ist. Als super. Miniserie auf Netflix und es ist wirklich richtig gut. Und ich Taylor-Joy spielt diese junge Frau, die eine Waise ist und die dann im Waisenheim Schach lernt und dann zu einer Schachgroßmeisterin wird. Und ich muss wirklich sagen, so wie auch die ganze Ausstattung und so weiter ist toll. Es gibt eine Szene, die wo ich sagte, Moment, das kenne ich. Und die spielt im Meistersaal in den Berliner Hansa-Studios,
wo
David Bowie aufgenommen haben und ein Schürzen Neubauten, U2, Depeche Mode. Ich habe da mal eine Tour gemacht. Das ist so ein Saal, den kann man auch mieten. Mhm. Und da haben die eine Szene gedreht. Ich habe das Wort erkannt. Sehr, sehr stylisch, ausstattungsmäßig. Die ganz Klamotten, da wird Thorsten wahrscheinlich auch sehr steil gehen. Aber ich muss wirklich sagen, ich liebe wirklich Miniserien, weil Miniserien einfach wie ein langer Film sind, der dann auch zu Ende ist. Ja. Und der dann nicht irgendwie sagt, du hast genug Zeit, die Charaktere auszuloten und so weiter. Und wenn es ist auch mit The Crown jetzt, die vierte Staffel, die ich jetzt gesehen habe. Ja. Gillian Anderson als Margaret Thatcher ist so eine verdammte Offenbarung. Und das ist so toll. Und basiert alles auf wahren Begebenheiten, alles klar. Aber weißt du, wenn du diesen Bogen hast, diese Arc, und du hast einen Anfang, und du hast eine Mitte und du hast ein Ende, Da ist eine Miniserie einfach was ganz Wunderbares.
Ja, ja, ganz genau.
Da hat mir Queen's Gambit sehr gut gefallen. Und man muss sich überhaupt nicht für Schach interessieren.
Nee, das ist es gerade. Und das ist meiner Meinung nach die große Kunst bei dieser Serie. Ich habe ein rudimentäres Verständnis von Schach. Ich weiß so ungefähr, worum es geht. Aber das wahre Drama, was sich in so einer Schachpartie abspielt, das haben ja die Darsteller mit ihrer Mimik und das wurde super gelöst, finde ich. Aber ich glaube, dass aber trotzdem noch genug Schach dabei war, dass wirklich auch richtige Schachfachleute da einen totalen Spaß dran haben. Also für mich ist das echt so wirklich Marvelous Miss Maisel mit Schach. So, ne?
Ja,
und ich weiß nicht, wie es euch geht, diese, wie heißt die Hauptdarstellerin nochmal? Sag nochmal, Hennes.
Anya Taylor-Joy.
Genau. Habt ihr da auch das Gefühl, dass die jede Sekunde ein Messer rausholt und alle umbringt? Ich habe bei der, die hat dadurch, dass sie so große Augen hat, ich habe ständig das Gefühl, jetzt kippt sie. Jetzt wird sie zum Psycho.
Und sie hat so ein bisschen so ein Manga-Gesicht. Ja, aber die ist toll. Die passt super, weil die sieht wirklich aus wie aus einer anderen Zeit.
Ja, genau.
Ja, das ist so ein bisschen, die Sebastian Krämer des Schauspiels.
Ja. Also
Sebastian und Krämer hat auch immer das Gefühl.
Ja. Der Darsteller, der hier Harry Potter, den, wie heißt er?
Den Dursley.
Dursley.
Den Dursley, ja, großartig. Dursley, ja, und der Junge aus Love Actually, der Sohn von Liam Neeson, der dann später bei Game of Thrones mitgespielt hat, auch ganz fantastisch.
Ja, also muss ich auch sagen, die haben wir wirklich gebinged. Also die haben wir tatsächlich in zwei Abenden haben wir die durch.
Genau, ich hab jetzt gesehen, jenseits von 27,84 Euro Kinopremiere auf Amazon Prime, habe ich jetzt endlich gesehen für normalen Kurs The King of Staten Island von Judd Apatow.
Ja. Jetzt mal
ist der auf Amazon Prime jetzt?
Nee, ich habe ihn geliehen für den Film.
Okay.
Aber gut. Ich musste ihn nicht leihen für 17,98 Euro oder so.
Nee. Nö.
Und mochte den sehr gerne, obwohl der Hauptdarsteller mir ein bisschen auf die Nerven geht. Das ist so ein Typ, den ich durchwatschen möchte nach 10 Minuten. Aber diese ganze Tattoo-Geschichte, Bill Burr ist fantastisch und über diese Tattoo-Geschichte habe ich mich scheckig gelacht.
Ja.
Dieser
verkappte Barack Obama, der dann.
ich fand den auch großartig. Den haben wir auch schon
mehrfach gesehen. Steht auf der Liste. Über.
Kann ich dir geben, Hennes?
Ja, ach, wunderbar. Ich habe Weep zu Ende geguckt, die letzte Staffel von Weep.
Ja.
Bestes Staffelende seit Six Feet Under.
Okay. Ich bin bei Staffel 2.
Ich habe alle auf DVD.
Ah, super. Ich habe eine Folge gesehen, wo sie mit ihrem Ex-Mann, also sie spielt die Vizepräsidentin und sie ist da mit ihrem Ex-Mann bei so einem Essen und die Tochter ist noch mit dabei und die grinsen immer so und denen ist klar, dass überall Kameras sind und die grinsen immer so und scheißen sich total zusammen. Also streiten sich praktisch, aber immer mit so einem, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, ne, oder? Das ist so, die Figuren sind ja so unglaublich kacke. Die sind so unsympathisch, aber trotzdem natürlich brillant gespielt. Da ist ja kein wirklich Sympathieträger bei. Ich glaube, der kommt erst ab Staffel 3.
Die Tochter ist so ein bisschen sympathisch, ne?
Ja. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Serie. Und
der Showrunner hat das ja schon gemacht in England mit The Thick of It, mit Peter Capaldi.
Ja.
Und also ich kann nur sagen, Jonah ist der totale Vollpfosten, also ein 2 Meter großer Typ und der geht in der letzten Staffel voll Trump. Echt? Das geht richtig, richtig Trump. Er will dann Mathematik verbieten, weil Mathematik ja von aus dem Islam kommt, weil das ja Perser, Iraner erfunden haben.
Ja.
Jetzt will er in Amerika Mathematik verbieten und er hat damit natürlich Erfolg. Dann sagen die Leute, ja, das ist das Problem überhaupt, Mathematik, deswegen ist das, wir müssen aufhören zu zählen. Weißt du, das ist also auch wieder sehr, 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 sehr geil. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, noch ein Trailer. Ich möchte noch über einen Trailer, der mir wirklich die Tränen in die Augen gejagt hat. Gary, Get Back. Es ist kein Trailer, Peter Jacksons The Beatles-Dokumentation. Es ist kein Trailer, es ist so eher so eine Art Teaser.
Sneak Peek, genau.
Sneak Peek.
Ein Sneak Peek.
Über die Dreharbeiten von Let It Be. Und
Genau. Also ich glaube, da kannst du aber auch wahrscheinlich mehr erzählen, weil auch das hat mich so komplett unvorbereitet. Ich wusste nicht, dass Peter Jackson an einer Beatles-Dokumentation arbeitet.
Peter Jackson sitzt auf 56 Stunden Beatles-Material und es gibt diese, die Beatles haben sich kurz vorm Ende nochmal zusammengerauft, um eine Platte zu machen und auf Drängen von Paul McCartney. Das Ganze ist dokumentiert als Let It Be und da siehst du halt, wie sie auseinanderdriften, wie George Harrison keinen Bock mehr hat und so weiter. Aber
super Bildmaterial, muss man sagen.
Super Bildmaterial. Wer schon mal in einer Band war, weiß, das ist natürlich nur die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn die zusammenspielen, hatten die natürlich auch sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Und ich glaube, darum geht das jetzt. Also ein bisschen auch, um das Ganze zu rehabilitieren und auch, und das hat Peter Jackson auch gesagt, um uns in dieser Zeit mal ein bisschen ein gutes Gefühl zu geben. Und wenn du John Lennon und McCartney zusammen siehst, wenn sie da rumalbern und zusammen singen, wenn du siehst, wie Linda McCartney neben Yoko Ono sitzt und sie sich angeregt unterhalten, dann macht dir das einfach ein gutes Gefühl.
Ja.
Und das sind alles, ist natürlich alles Bildmaterial, was noch keiner gesehen hat. Und diese drei Minuten...
Ist das
Minuten
wirklich
da,
so?
Ja, das ist so, Gary, das ist so. Okay. Der sitzt da auf einem Riesenschatz.
Okay.
Und ich glaube, das läuft auf Disney Plus. Ich glaube, der Trailer ist auf Disney Plus jetzt
erschienen. Der ist jetzt auf Disney Plus, ja. Den kannst du dir in wunderbarer Auflösung jetzt ansehen.
Also auch da muss man jetzt nicht der größte Beatles-Fan sein, nee, um das einfach mal anzuerkennen und zu sagen, ich tue mir jetzt einfach mal was Gutes für die Seele und guck mir mal einen schönen Pixar-Film an oder guck mir jetzt einfach mal eine Serie über Schach an oder diesen Beatles-Trailer. Also Kultur und Film und Serien und auch das, was wir zwischendurch machen, hat durchaus in Zeiten wie diesen eine Wichtigkeit, weil wir einfach, und das haben wir natürlich auch durch euch, liebe Seherinnen und Hörer und alle, die uns geschrieben haben.
Die Seher, genau.
Dass ihr das mögt, was wir machen und dass ihr das auch durchbinscht, das gibt uns auch eine quasi eine Bestätigung, sag ich jetzt mal. Und natürlich fänden wir es toll, wenn ihr das Ganze auch noch teilt und liked und so weiter. Aber das müssen wir euch ja gar nicht sagen, weil ihr seid ja clever, nicht wahr?
Was haben wir in letzter Zeit für Scheiße gesehen? Richtige Scheiße.
Du meinst jetzt wirklich Filme oder Serien oder so? Oder was meinst du jetzt?
Ich meine jetzt nicht deine Scheiße, dass du sagst, oh Mann, ist das ein Haufen serbische Bohnensuppe, ich muss die Finger davon lassen.
Oh, davon kann ich ein Lied singen. Ich könnte dir jetzt was erzählen, meine Güte.
Ja, bitte, ich möchte das gerne hören.
Bitte, Gary, wenn du schon...
Ich mache einen Takt.
Nein, das erzähle ich jetzt hier nicht.
Das macht er auch nicht.
Nein, das ist.
Das machen wir nicht. Das machen wir irgendwann mal live.
Ich mag aber, davon könnte ich ein Lied singen. Das würde ich immer gerne mal hören.
Ach so.
Aber ihr kennt doch die. Ich habe das mal erzählt vor vielen, vielen Jahren. Für mich ist das Lied Hello von Lionel Richie dafür immer kaputt. Weil ich mal mit 15 oder 16 bei meinem Freund Thorsten Tabel war. Ja? Der hat am Nordring gewohnt, unten da. Und wir sind rausgegangen bei ihm runter und dann sind wir auf die Straße gegangen und auf dem Bürgersteig lag gerade so ein frischer, da war gerade ein Hund da gewesen und hat, ohne das jetzt bildlich zu machen. Und Thorsten Tabel ist auf diesen Haufen zugegangen und hat gesungen, Hello, is it me you're looking for? Und seitdem kann ich dieses Lied nicht mehr hören, ohne an dieses Bild zu denken.
Ich habe Halo nur auf der Xbox gespielt damals. Aber
was haben wir für eine Scheiße gesehen? Also,
ich weiß es gar nicht. Sowas verdränge ich so schnell wieder irgendwie.
Ich habe ziemlich viele gute Sachen gesehen. Ich hab Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York gebinged an einem Abend. Und bis auf das in Kevin allein in New York Donald Trump kurz vorkommt, war der Film eigentlich ziemlich großartig mit der Musik von John Williams und wie heißt er? Daniel Stern? Gary?
Ja, ja.
Dennis Stern im zweiten Teil ist eine verdammte... Der zweite Teil ist genau der gleiche wie der erste, aber er ist großartig. Ist
komplett an den Haaren herbeigezogen, aber es
natürlich,
ist...
Natürlich, ja, ja. Aber der ist so mega brutal. Der Film ist so unfassbar. Vor allem der zweite. Also ich kann nicht sagen, dass ich viel Scheiße gesehen habe. Also,
nee, da mache ich immer einen Bogen drum. Was hast du denn gesehen, Thorsten? Nee,
was an Scheiße? Was habe ich an Scheiße gesehen? Ich habe Scheiße meistens ausgemacht. Meine Lebenszeit ist mir zu kostbar.
Ja, ja, du hast das Thema jetzt aufgebracht.
Bei dem Thema sind, warum nicht mal eine neue Folge aus unserer beliebten Rubrik Thorsten Sträter zerstört deine Kindheit? Heute Baba-Papa!
Oh. Baba-Papa, also nein, nein. Wir haben das jetzt nicht abge...
Hat Barbapapa unterschrieben?
Ja, Barbapapa hat selber unterschrieben, weil Hände haben.
Ja. Ich habe das von einem Veranstalter aus Schleswig geschenkt bekommen nach einem Auftritt, war aus dem Zentrum von Mario.
Stadtgage oder?
Als Stadtgage, genau.
Ich überlege gerade. Ja, die ist viel wert.
Sie, Barbapapa, was ist denn das für ein Hörspiel? Hier ist deine Barbapapa.
Die haben doch nie gesprochen. Wie soll das funktionieren?
Nein, natürlich haben die gesprochen. Das war Barbapapa, gesprochen. Baba, Mama, Baba, Wix, Baba. Das waren diese ganzen... Die kamen ja aus dem Nix.
Ja.
Also die waren ja wie Götter. Die konnten alles, konnten sich in alles verwandeln, haben aber
können
trotzdem,
sich ändern, wie sie wollen.
Dünn ja, oder das dick. Macht
groß oder klein.
Ja. Ja, Barbapapa war so eine Idee, wo ich glaube, dass das fußt auf irgendwelchen tschechischen Malerhonks, die alles auf der Kette gekriegt haben, außer Füße zu malen. Und dadurch kam das halt, dass die irgendwelche Sitzsäcke haben, die zwar, wie gesagt, wie Titanen sind, weil die alles machen können, aber trotzdem an so familiären Konstrukten festhalten. Die ja. Baba Mama, Baba Papa, Baba Sohn, Baba Hund, Baba Schnecke,
Baba Lala.
Ja, das war, ich fand es ähnlich wie Herr Rossi, redundant, aber charmant. Also es hat mir nicht wirklich was gegeben, aber es hat mir auch nicht wehgetan. Es war nicht so wie Augsburger Puppenkiste Beispiel. Ja, Herr Rossi ist
Herr Rossi
fantastisch.
Sucht das Glück.
Friedrich W. Bauschulte.
Findet ja. Der so
als Herr Rossi.
Und Herr Rossi, sucht das
ist eine hochdepressive Allegorie auf das Leben des kleinen Mannes in Italien.
Sprichwörtlich.
Sprichwörtlich. Was ich zum Beispiel, was ich abgelehnt habe, war die Augsburger Puppenkiste mit einer Ausnahme. Ich fand Augsburger Puppenkiste, weil erstmal war das Wasser beschissen gemacht. So, fertig. Ich meine, die sind nicht aus dem 17. Jahrhundert. Du musst keine Frischhaltefolie für Wasser nehmen. Das fand ich schon beschissen. Dann finde ich es generell, konnten die nicht richtig laufen, weil Marionetten, der ja auch irgendwo immer Katze mit Hut, wen juckt das?
Immer wenn sie aufgestanden sind.
Ja. Kleiner König Kalle Wirsch, was für eine Scheiße. Ich habe das nie gecheckt. Verstehst du? Das war der Gegenentwurf zu Soul. Die wollten dir irgendwas mitmachen, nur so war nie mitgekriegt. Ich habe natürlich
hier.
War es nicht zur gleichen Zeit gab es in England Thunderbirds? Okay, da gibt es dann schon Unterschiede, muss man sagen.
Aber Thorsten hat gesagt, es gab eine Serie von eine Folge von Augsburger Puppenkiste, die ausnahm.
Das heißt eine Staffel, das war Robby, Tobby und das Flievertüt.
Das war aber nicht Augsburger Puppenkiste.
Eingeschränkt geliebt. Das ist
nicht Augsburger. Nein, das war nicht. Das war
erklärt, warum ich es mag.
Ja.
Jetzt
ja.
Weiß ich Bescheid.
Und jetzt guck dir bitte, lieber Thorsten, jetzt guck dir bitte nochmal Robby, Tobby und das Flievertüt an, und zwar nicht die neue Verfilmung, sondern die alte Serie. Die kannst du nicht mehr sehen, weil sie so langatmig ist, bis diese Puppen, ja, da ist Augsburger Puppenkiste Fast and the Furious dagegen, ja.
Nee, weil, ich hab die DVD-Box hier, inklusive Soundtrack und so weiter. Und das
der
ist
Soundtrack von Ingfried
Robben,
Hoffmann.
Tom und das Flievertüten?
Ja, der Soundtrack von Ingfried Hoffmann ist ganz großartig, ist ganz fantastisch. Und aber die
Klick, klick. Und dann gibt es halt diese mega beschissene Neuverfilmung, wo sich wirklich wieder einer gedacht hat, ich mache die schnelle Mark mit irgendeinem Dreck, die gar nicht verdient, dass wir sie erwähnen, genau wie die Neuverfilmung von Pantau. Ich fand Pantau damals. Ich mochte Pantau sehr, es war so ein Sonntagsding.
Ich auch.
Muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob da irgendwelche cracksüchtigen Tschechen irgendwie ein Meeting hatten, gesagt haben, folgendes, der Pole, der trägt immer einen Anzug, sieht ganz charmant aus, ein bisschen wie Christopher Lee, nur in verbindlich. Der kommt mit so einem Schröbbelmobil angeflogen, der machen wir Stop-Motion. Außer der muss was machen, dann macht das dieser Schauspieler. Und es geht um Familie Urban, die komischerweise, ich glaube, die hießen Urban, obwohl sie im Ländlichen gewohnt haben. Und die haben Probleme mit Karl Urban, das war ja genau, mit so einem Springerstiefel, so einem langen Mantel, der immer alles weggetreten hat. Fotze. So, weiter. Wie oft ist eigentlich Fotze gesagt worden?
In The Boys. Muss ich mal zählen. Boys. Einfach nochmal gucken.
Für alles. Mach für die alles. Fotze an. Hier ist kein Licht. Die ganze
Zeit. Muss ich egal. Alles? Echt.
Ja, tut mir leid.
Das machst du doch gerne, Gary.
Ja, ja super. Gerne. Ja.
Und bei das Pantau habe ich nicht eine Folge von gecheckt. Nicht eine fucking Folge, worum es ging.
Hattest du da nicht Angst vor? Hattest du nicht Angst ein bisschen vor Pandemie? Mir war der sehr unheimlich. Ich fand das faszinierend. Natürlich fand ich dieses Mobil total toll, dieses Raumschiff da oder was er da hatte.
Ja, ja.
Aber das ist auch eine Serie. Ich habe jetzt die Neuverfilmung, ich habe mich da nicht mit beschäftigt, aber ich weiß unnötig. Nicht, ob man heute noch eine Serie drehen könnte von einem beanzugten Melonenträger, der sich wildfremden Kindern nähert und die dann irgendwie
mitnimmt. Das ist das Problem. Das ist keine Kinderserie mehr. Die Figuren, ich habe eine Folge tatsächlich im Schnelldurchlauf, muss ich aber sagen, habe ich geguckt. Und es hat nichts mehr von dem Charme, den die Originalserie hatte. Es sind alles britische Darsteller.
Ist klar, dass der Charme immer verloren geht.
Und,
Ich habe einen Schrecken auf Amazon gesehen beim Durchswitchen. Du kannst gleich weitermachen. Es gibt Rückkehr ins Haus am Eaton Place, eine Serie.
Okay.
Ich habe vorsichtshalber Prime erstmal gelöscht als App und dann wieder drauf installiert auf meinem Beamer. Hoffentlich ist das nicht mehr da.
Was ein Glitch.
Die ticken doch nicht richtig, oder? Das machen die, um mich zu schikanieren.
Rückkehr ins
Haus am Eaton Place. Wäre geil, wenn es nur so eine Ruine wäre. Also Geistesgestörte,
das so, einmal spielt. Zeigen. Ja, das war's.
Bring mir Kuchen, Ruby. Weißt du, so abgewrackte Gestalten. Machen sie aber nicht. Pantau.
Ganz genau, Pantau. Also die ganzen Kinder oder beziehungsweise Jugendliche, das sind so unsympathisch. Weißt du, da geht es um Social Media und Body-Shaming und so. Weißt du, so wo du denkst, was soll jetzt Pantau da? Weißt du, das ist, man hat das versucht, so ein bisschen abzudaten, aber es ist wirklich komplett, also wirklich so richtig komplett in die Hose gegangen. Also da hätte man lieber die Finger voll lassen sollen.
Ich muss noch mal kurz die Barberpapas noch mal kurz rehabilitieren. Das war eine französische Serie und keine tschechische. Sie waren die Ersten, die morphen konnten, eigentlich so. Das noch lange vor dem T-2000.
Ja.
Ja, und
Die ganze Welt unterjochen können, haben sie aber nicht gemacht.
Haben sie nicht gemacht, nein.
Normalerweise sollte Barbapapa gemacht werden von den Toho Studios, die auch Godzilla gemacht haben. Und dann sollte Barbapapa, einer von denen, sollte geisteskrank sein. Also eigentlich ist es eine ganz normale Familie, aber einer von denen ist nicht koscher. Verstehst du?
Aber der
verformt sich immer, wird mal zur Kettensäge und mal zur Axt und dann stellt er fest, ich kann auch 400 Meter groß sein, das ist überhaupt kein Thema, und dann macht er alles platt.
Naja,
und
aber
dann die anderen Barberpapas werden inhaftiert.
Den haben sie doch praktisch gemacht. Es gibt doch diesen Godzilla-Film mit diesem Umweltmonster. Das ist das geht doch schon voll so in so eine Richtung. Der wird doch auch immer größer.
Wahrscheinlich heißt der Barberpapa.
Die Antwort.
Und das ist, das fand ich schlimm. Was fand ich noch richtig schlimm von Kindern? Also ich will eigentlich.
Lass uns doch das aufnehmen für nächste Mal.
Ich habe geliebt Trickfilm, Trickfilmzeit mit Adelheid, habe ich ungemein gemocht.
Ja,
ne? Wer hat deine Uhr gedreht? Heute ist nicht alle Tage.
Das war Paulchen Panther, das ist ja wieder was anderes.
Ja, Paulchen Panther kam ja in Trickfilmzeit mit Adelheid vor.
Nein, kam er nicht. Nein.
War das nicht immer Paulchen so ein Double-Feature?
Das war vielleicht ein Double-Feature, aber Paulchen Panther war eine eigenständige Serie.
Okay. Es war einmal der Mensch, kennt ihr die Scheiße?
Ja, nee, pass auf, das sind alles Sachen, die ich auf Vinyl habe. Sowohl Trickfilmzeit mit Adelheid, als auch Paulchen Panther, als auch Scheiße, Es war einmal der Mensch. Ich habe 10 Es war einmal der Mensch Platten, LPs, ja, mit Josef Meinrad als Erzähler.
Okay.
Udo Jürgens Titel.
Weil du bescheuert
1000 bist. 1000 Jahre sind ein Tag. Das hätte uns schon damals auffallen sollen.
Nicht stimmt.
Das war nicht richtig.
Was auch falsch ist, einfach. Ja. Weißt du, und eine Schallplatte geht eine halbe Stunde. Weißt du, Schwachsinn.
Ich fand die Serie damals total toll, deswegen hatte ich mir damals mit 11 oder so alle Platten kaufen lassen.
Das Schlimmste, der Spatz vom Wallraffplatz. Ja, wer kennt es noch?
Ja. Pass auf, arbeitest beim WDR.
Ja, der WDR hat gesagt, hör mal, wir haben 800 Dünnst Mark übrig.
Spatz Pass mal auf, Thorsten pitcht das Remake von der Spatz vom Wallraffplatz für den WDR mit Zombies und mit so Mutationen.
Ich möchte gerne, ich finde, dass Christopher Nolan, wo wir es alle schon gesagt haben, der sollte auch Lollek und Bollek verfilmen.
Lollek und Bollek?
Lollek und Bollek, beide werden von Michael Caine gespielt und das ist die ganze Zeit nur so eine Körper, da hätte ich richtig Bock drauf, aber im Prinzip fällt mir heute, ich bin dem Jahr 2021 gegenüber milde gestimmt und ich habe Kindheitsexzesse, habe ich wirklich, pass auf.
Oh, Thorsten verlässt das Bild.
Wo ist der da eigentlich?
Der ist in seinem Loft in New York, das siehst du doch.
Ja,
im Hintergrund
genau,
sieht man New York und der sitzt jetzt gerade, keine Ahnung. Hast du das Memo nicht bekommen?
Nee. Ja, hast du das Memo nicht bekommen und es ist kein Greenscreen, das muss man auch sagen. So. Ich habe mir zum Beispiel aus Sentimentalität auf eBay ersteigert das Chitty Chitty Bang Bang. Das
hat oh, ja,
ja, ja, ja, habe ich auch.
Nicht gehabt. Zu verwechseln mit Chitty Chitty Gang Bang.
Die Porno-Version.
Shitty, shitty, shitty Gang Bang.
Shitty, shitty Gang Bang.
Shitty, shitty Gang Bang. Wir hatten hier wieder hingekackt. Shitty, shitty Bang Bang.
Aber wenn du mich fragen würdest, worum es ging, ich könnte dir das nicht mehr sagen.
Was sich bei mir eingebrannt hat, war der Kinderjäger am Ende mit der langen Nase.
Ich weiß es nicht mehr.
Wow, spooky. Spooky. Ja.
Und dann habe ich mir diesen gekauft. Den hatte ich als Kind.
Ah, ja, ja, ja.
Das Modell von Batman, und das habe ich nochmal gekriegt auf eBay in Großbritannien, und da bin ich auch sehr stolz drauf. So, schön. Und ansonsten, weiß nicht, bin ich dem Jahr gegenüber milder eingestimmt. Ich würde normalerweise, ich bereite mich für einen Roast der Kindheitszerstörungssendung für den nächsten Podcast vor.
Ja.
Und werde dann, großer Spoiler-Alarm, zuerst für die Patreons und dann für den Rest der Menschheit mein Kostüm, soweit ich bin, vorstellen.
So,
und es wird euch sehr gefallen. Ja, ja, ich hab Tonnen von Ton verbraucht und Materialien. Dann musste ich Silikon nachbestellen. Dann konnte ich nicht in den Laden gehen und Gipsbinden kaufen. Richtig asozial.
Hast du denn, konntest du das Batarang, was du von
dieser tolle Mensch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Bastian, Sebastian,
ja. Der uns ein Batarang gegeben hat. Ich,
und auch hier diese tollen Bilder, ja, die jetzt hier leider überhaupt nicht zur Geltung kommen. Hennes, deins liegt noch bei mir, gebe ich dir bei nächster Gelegenheit.
Das feiern wir noch, müssen wir noch Gebühren feiern. Das Bat-Symbol aus The Batman, das neue, das aus diesen Revolvern offenbar gemacht ist, aus diesen Pistolen, das habe ich bereits weiterverarbeitet, indem ich einen Silikonabdruck davon genommen habe. Mhm. Denn es muss natürlich, um im Brustbereich eingearbeitet zu sein, einen leichten Winkel haben.
Klar.
Und deswegen habe ich einen Silikonabdruck genommen und mache in Polyresin zwei separate Teile, die ich in den passenden Winkel kleben kann. So bleibt sein Modell unberührt und ich kann eins weiter verarbeiten. Und also dafür bräuchte ich irgendwann mal meinen Dremel wieder.
Ja, gerne. Kannst du gerne wieder.
2021, das Jahr, in dem Thorsten Sträter uns sein Batman-Kostüm präsentiert.
Ja, ich muss sagen, ich habe das ja noch vor der Pandemie gesagt, dass ich dachte, das geht alles ganz schnell. Und dann habe ich dann irgendwann am Beginn der Pandemie großkotzig gesagt, wir sind 4 Wochen fertig. Habe aber so viel Arbeit doch angenommen und dankenswerterweise auch gehabt, weil ich hatte von 2021 ja, und ich habe schon öfter mal gesagt, das Gefühl gehabt, ich habe meinen Beruf wieder zum Hobby gemacht und hatte aber doch so viel zu tun, dass ich einigermaßen über die Runden kam und immer glücklich war, wenn ich keine Freizeit hatte. Und jetzt liege ich quasi in den letzten Zügen. Wir reden hier von Leder. Ich habe tatsächlich, ihr werdet es sehen, ich habe 2 Masken gemacht. Die eine ist buchstäblich aus Leder, was super komplex und scheiße ist. Und
hast du denn schon mal mit Leder gearbeitet so?
Also ich habe mit Leder schon total häufig gearbeitet.
Okay.
Ja. Ich habe verschiedene Leder, es gibt also auch Leder zu härten, um eine Gesichtsform hinzukriegen. Da gibt es verschiedene Techniken, zum Beispiel mit Wachs einkochen, dann kann man Leder härten. Oder auch nur mit Wasser, dann kann man Leder härten. Ich bin auch ein großer Freund davon, Ponal zu nehmen und es im Ofen zu trocknen, das funktioniert auch sehr gut. Dann habe ich arbeite gerade mit Monster Clay, das ist ein Ton, der im Backofen muss, sonst kannst du ihn nicht verarbeiten. Der ist sonst hart wie Kruppstahl und den kannst du weich machen wie Knete. Da hast du aber nicht so viel Zeit, weil du brauchst permanent einen Backofen. Und das ist halt auch, und ich muss echt sagen, dass zwischendurch hatte ich echt den Nerv verloren, mich da, du sitzt doch 4 Stunden davor, da ist noch was, und bin im Abformungsprozess, den ich auch nicht mehr mit Silikon mache. Ich habe ja keinen Geldscheiß an der Ecke stehen, sondern mit Gips. Ist auch egal. Ich wollte es nur erzählt haben.
Cool, ja. Ja, ich muss demnächst auch noch mal einen Roast vorbereiten, Thorsten. Ne? Weiß Bescheid.
Ach ja, ja, es gibt ja, wir machen ja online noch eine Preisverleihung. Ne?
Wir machen noch online eine Preisverleihung und ich habe das, ich sag mal so, das Vergnügen, Thorsten. Ja, es ist ja eigentlich eine Laudatio, aber.
Ja, bin ich sehr gespannt.
Was wäre eine Laudatio, wenn es nicht auch ein bisschen ein Roast wäre? Demnächst.
Wahrscheinlich scheiße. Ja, ich freue mich drauf.
Ich freue mich drauf. Illustre Runde noch. Glaube ich noch diesen Monat, ne? Oder im Januar ist das, glaube ich.
Im Januar ist es noch, ja.
Ganz genau. Also einfach auf unseren sozialen Kanälen mal einfach gucken. Wir sind bei Instagram und bei Facebook und bei Twitter. Ich habe Ready Player 2 durch, Gary, übrigens, was ich beim letzten Mal. Ja,
Du hast übrigens, deswegen sagte ich eingangs hier mit Spoiler, einige Leute haben sich tatsächlich beschwert, dass du so ein bisschen gespoilert hast, was
ja, ja, okay, ne? Sorry, das tut mir leid. Ja. Also ich muss sagen, er ist natürlich nicht so gut wie der erste Teil, er ist nicht so bahnbrechend wie der erste Teil, ist absolut klar.
Ja.
Ich fand ihn als Fortsetzung. Ich fand ihn als Fortsetzung trotzdem völlig in Ordnung, weil er auch einen neuen Aspekt reinbringt. Es gibt zwei Welten, die ich ganz toll finde. Mhm. Ich finde, er verhält sich zu Ready Player 2, verhält sich zu Ready Player 1, genauso wie Chaos im Netz zu Ralf Reichts.
Okay.
Gut, okay. Aber jetzt nicht unbedingt nötig, aber trotzdem so unterhaltsam, dass ich dachte, so, ja, das hätte ich wahrscheinlich bereut, wenn ich es mir nicht angeguckt oder durchgelesen hätte. Mhm. Durchaus machbar. Ich habe mir jetzt halt auf Englisch gelesen, weil er auf Deutsch noch nicht raus ist.
Okay.
Es gibt die deutsche Hörbuchversion, ist dann wieder von David Nathan. Bist du denn mit deiner Hörbuchversion jetzt weiter?
Nee, ich konnte noch gar nicht anfangen, weil mein Sohn das hört und wir uns den Account ja teilen und deswegen, er ist da schon fast beim Ende und deswegen konnte ich da nicht einsteigen.
So. Wir kommen mal zu einer Rubrik. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was eure Lieblingsfilmanfänge sind. Und da kamen sehr, sehr viele. Wir haben beim letzten Mal schon Batman Lego Movie und ich habe den Hofnarr, wo ja quasi der ganze Vorspann direkt gesungen wird, direkt am Anfang fängt an und geht sofort los. Einige haben geschrieben, Terminator 2 hat einen sehr geilen Anfang. Es beginnt damit, dass der Terminator auf einen menschlichen Schädel tritt. Ich glaube, ja, das ist das erste Bild, was man sieht. Da weiß man schon, was Tacho ist.
Genau, genau.
Genau. The Player, das ist dieser Longshot, das hatten wir aber schon mal gefragt, welcher Continuous Shot am besten ist. Footloose hat einer geschrieben, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Was war denn bei Footloose, die Eingangsszene?
Die Füße, direkt, du siehst am Anfang nur die Füße.
Lose Füße.
Ja, stimmt.
Der Film heißt Footloose, was machen wir? Füße, gut.
Ja.
Black Hawk Down, den hab ich nicht so auf dem Schirm. Der muss aber
den
auch
Anfang habe ich auch nicht so auf dem Schirm. Der Film ist großartig.
Viele haben geschrieben, Star Wars. Natürlich der erste Star Wars mit dem Einsatz von John Williams Thema und der Schrift.
Ja.
Und dann der imperiale Sternzerstörer, der von oben kommt, das ist schon einer der geilsten Anfänge ever, das muss man wirklich sagen. Casino Royale, der erste Daniel Craig, James Bond. Der schwarz-weiße Anfang in der Toilette.
Ja, auch gut.
Der setzt auch eine Marke. Der sagt uns, okay, das ist jetzt nicht euer James Bond, wie ihr ihn gewohnt seid, sondern das ist ein ganz neuer.
Okay.
Auch natürlich immer gerne genommen die nackte Kanone, der Anfang.
Ja,
stimmt.
Ja.
Mit dem Auto, mit diesem
Martinshorn, das die ganze Zeit.
Genau, mit der Lampe, genau.
Das dann so durch Shopping.
Wo am Ende, glaube ich, im ersten, glaube ich, Jascha Gabor, der, glaube ich, vorkommt, glaube ich, gerne.
Ja, ja.
Das ist aber auch eine direkte Parodie der Fernsehserie.
Der Police Squad, genau.
Genau, ja, ja. Harold and Maude, auch ein sehr schöner Anfang. Psycho habe ich hier noch, Der blutige Pfad Gottes. Dann ein sehr, sehr schöner Anfang, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Wobei man ja immer sagt, der Anfang von Goodfellas, dieser Continuous Shot, aber der
das
Anfang
ist,
Pauline,
das ist ja.
Der Anfang ist, dass du in der Schwärze die Stimme von Ray Liotta hörst, der sagt, solange ich denken kann, wollte ich nur Gangster werden.
Ja.
Und das ist dann einfach, setzt dann einfach die Marke. Der Anfang
Udo
von
Schenk, sagt
Udo Schenk.
Ja.
Udo Schenk. Der Anfang von Hannibal, vom zweiten Hannibal Lecter Film.
Ja.
Von Ridley Scott. Könnt ihr euch noch entsinnen, was das ist?
Ich kann den Film nahezu auswendig. Ich überlege gerade, ist es... Der Anfang ist eine zusammengeschnittene... Du siehst den Markusplatz. Du siehst Florenz. Nee, was war es noch?
Das erste ist, du siehst ein ganz kleines Bild. Ganz, ganz kleines Bild. Es wird immer größer, es wird immer näher. Und du siehst, was ist das? Und dann siehst du das entstellte Gesicht von Gary Oldman. Auf einmal bildschirmfüllend.
Mhm.
Und das fängt wirklich an mit so einem ganz kleinen Ding. Es wird immer, immer, immer größer, immer, immer größer. Und dann siehst du
kann
dieses...
Ich nicht mehr so im Schirm.
Ja, ja. Der Film ist auch nicht besonders gut.
Mason Verger. Er ist nicht schlecht.
Er hat
falsche Ende.
War, der Buch, war das Buch besser, Thorsten?
Ja, bedeutend.
Das Buch war besser.
Ich liebe das Buch. Es ist auch eins meiner Top 10 Bücher.
Okay.
Ja.
Ist wirklich toll.
Das ist übrigens nicht der Markusplatz in Rom. Der Markusplatz
nein,
ist in Venedig.
Nein, es ist tatsächlich in Venedig. Nein, der Markusplatz ist in Venedig.
Florenz.
Ich rede von Florenz.
Wir reden von Florenz, weil er hat schon in Schweigen der Lämmer die Zeichnung von Florenz,
von Belvedere aus gesehen.
Da fällt mir ein, habt ihr den
Sie
können mir keine Badeferien mehr andrehen.
Ja, habt ihr den Teaser-Trailer gesehen zu Starling?
Nee.
Ja,
nee.
Die machen ja eine Serie aus, wo Clarice Starling praktisch die Hauptfigur ist. Das wird eine Serie. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie. Können wir beim nächsten Mal sagen. Also ja, es gibt einen Teaser-Trailer zu. Also es ist wirklich aber nur ein Teaser-Trailer. Und die soll demnächst kommen. Starling heißt die.
Wir wollen für das nächste Mal wissen von euch, was ist eure Lieblingsmontageszene im Film?
Was meinst du damit? Meinst du damit jetzt so wie diese Rocky, diese Dingsmontagen oder was meinst du jetzt
damit? Damit hast du schon eine genannt, ja.
Okay, alles klar.
Welches ist eure liebste, lustigste oder spannendste Montageszene? Okay. Weil Montageszenen natürlich auch immer sehr, sehr klischeebehaftet sind und ich denke jetzt an einen Film, wo das nicht nur besprochen, sondern sogar besungen wird. Ich sag jetzt nicht welchen, aber ihr wisst Bescheid. Ja. Aber schreibt uns bitte, welches eure Lieblingsmontageszene im Film ist und warum. Mhm. Das wäre vielleicht ganz nett.
Okay.
Und wenn ihr uns das schickt über post@streterbender-streberg, nehmt ihr automatisch bei der Verlosung der Mystery Box teil. Denn, ihr Lieben, mir ist kein Rätsel eingefallen diesmal. Mir ist kein Kevin Bacon. Irgendjemand hat geschrieben, das ist total langweilig, das mit den Rätseln. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn es langweilig ist, sollte es ja kein Problem für dich sein, es zu lösen. Aber mir ist dieses Mal wirklich nichts eingefallen. Asche auf mein Haupt. Also, wenn ihr eine Mystery Box gewinnen wollt, dann schickt uns bitte eure Lieblingsmontageszene. Und damit lösen wir die Mystery Box vom letzten Mal. Wir haben gefragt, was ist die Verbindung von Karl Dall und Steven Spielberg?
Mhm.
Ohne zu wissen, dass Karl Dall mal zusammen mit Moritz Bleibtreu gespielt hat und Moritz Bleibtreu in, ich glaube, es war München. Mitgespielt hat. Glaub genau.
Ich, ja.
Das ist natürlich eine Verbindung. Was ich auch nicht wusste, ist, dass
München.
Ist das Karl Dall.
Der toll ist.
Der ist toll mit Daniel Craig und mit
stimmt.
Der ist toll in der letzten halben Stunde, aber emotional überschwanger. Wie es bei Spielberg oft so seine
oft
Art
ist. Oft ist, ja. Und Karl Dall hat auch im ersten Winnetou mitgespielt, das wusste ich auch nicht. Also man lernt ja auch was dazu. Aber meine Idee von Karl Dall zu Steven Spielberg war folgende. Karl Dall hat gespielt zusammen mit Jürgen Hinsen und, ach, wie hieß er noch, an einem anderen und unserem Freund Patrick Bach in 3½ Person. Portion. Person. So eine halbe Person. 3½ Portion. Typische 80er. Wie hieß er denn noch? Rainer Hingsen und keine Ahnung, Werner Nekes.
Jürgen Hingsen.
Jürgen Hingsen, ja.
Der alte Leichtathlet.
Leichtathlet. Genau, es gab so einen Film irgendwie auf Ibiza oder auf Mallorca. Und
Sunshine Rig auf Ibiza? Nein.
Nein, das war auch Karl Dall.
Ja, ja.
Aber mit Bea Fiedler. Wir sollten mal einen Podcast Alter. Nur über Filme mit Bea Fiedler reden.
Klammer auf. Das ist, bevor du weitermachst, Klammer auf. Ich habe neulich gesehen, nochmal, gib Gas, ich will Spaß.
Mit Nena
und Markus.
Markus und Extra Breit und Karl Dall.
Und Karl Dall in 6 verschiedenen Rollen. Scheiße.
Den habe ich im Kino gesehen.
Fünfmal. Was für eine Scheiße.
Kleine Taschenlampe brennen.
Kleine Taschenlampe brennen. Schreibe ich, lieb dich in den Himmel. Das ist so das Beste. Das
könnt
das
ihr euch Beste. Noch an den Trio-Film erinnern?
Den habe ich im Kino gesehen, den habe ich im Kapitol gesehen, Gary. Ich saß alleine im Kino. Das ist der Film, wo Kralle Krawinkel von Arne Elsholz nachsynchronisiert
werden musste. Ich wollte doch sagen, das wurde doch komplett nachsynchronisiert. Und dann war es tatsächlich witzig.
Nur Kralle Krawinkel. Also der Gitarrist, der hat so schlecht gesprochen, dass ausgerechnet Arne Elsholz ihn spricht. Was überhaupt nicht passt.
Bist du dir da wirklich sicher? Weil ich habe das Gefühl gehabt, die würden alle nachsynchronisiert.
Ich bin mir sehr sicher. Ja, ich habe nochmal eine Trio-Dokumentation gesehen.
Okay.
Und da wurde das auch nochmal erwähnt. Der Film, der ist mit Sunny Melius, glaube ich. Und das ist so ein 3-3 heißt der.
Ja, kann sein.
Nein, ich war nicht allein. Ich war mit 2 anderen. 3 Leute saßen im Kino.
Ja, wahrscheinlich war ich einer von denen.
Wahrscheinlich warst du einer von denen damals. Ja, also pass auf. Karl Dall hat mit Patrick Bach, Jürgen Hingsen und noch einem Schwergewichtler, keine Ahnung, schlag mich tot, schreib das einfach rein, diesen Film gemacht, 3½ Portion, nicht Person. Und Patrick Bach, unser Freund Patrick Bach, hat natürlich Jack Holborn gespielt. in der Vorabendserie. Und in Jack Holborn hat ein Schauspieler mitgespielt. Jack Holborn.
Holborn, dann nimmst du mir Pantene. Weißt du?
Gibt's da nicht was von Razzio-Farben?
Es ist hinten wieder der Schmerz.
Ich hab Holborn.
Creme ist ein.
Ja, okay, und weiter.
Holborn. So, pass auf. Jack Holborn hat ein englischer Schauspieler mitgespielt, der auch in Indiana Jones nicht Rückkehr der, wie heißt der erste Indiana Jones, Gary, der erste
Jäger des verlorenen Schatzes.
Jäger des verlorenen Schatzes, da hat er mitgespielt, genau. Und das war die Verbindung die ich hatte von Spielberg zu Kyle Dall, aber es gab auch ganz andere. Dieses Mal gibt es ein solches Rätsel nicht. Schreibt uns einfach, was eure Lieblingsmontage ist, in welchem Film und warum, ihr Lieben.
Ja.
Wir sind schon wieder kurz vor 2 Stunden, wir sind schon wieder am
Limit.
Ja.
Am Limit.
Ja.
3 Männer am Limit.
Push me to the limit.
Ja, das muss ich immer denken, wenn ich an immer höre ich immer, wenn ich an dich denke. Gell?
Ja,
du bist der richtige. Push me to the limit.
Ja,
ja, genau. On the dance floor.
On the dance floor.
Hey, you, the Rocksteady Crew.
Oh ja, yeah. Das waren noch Zeiten.
Hattest du, Thorsten, kann ich mir richtig vorstellen, so als Breakdancer damals 1983.
Ich hab das.
Ja,
den Thorsten.
Kann ich mir so richtig vorstellen.
Echt?
Ja, Thorsten, nicht, ich sehe, komischerweise sehe ich Thorsten nie so als Grufti vor mir. Oder als nicht als Grufti, als nicht als Popper.
Für Popper hatten wir kein Geld. es war kein Geld da. Ich wäre gern Popper gewesen, 81. Ich habe auch Adam and the Ants gehört. Stand and Deliver.
Ja, super.
Aber war gehört. Keine Kohle für da. Keine Kohle für ein Polohemd oder für eine Lederkrawatte, war einfach nie drin.
Ich war Punk, da war immer Geld da.
Das
musst du mal bildlich bitte beweisen, Gary, dass du Punk warst. Das will ich nämlich gerne mal sehen.
Das gibt's nicht.
Gibt's nicht?
Ja, das mal Jugendbilder. Ich hab
ich hab damals schon diese zerrissenen Hosen und die hat man damals immer Gary Jeans genannt. Ich weiß, es hört sich doof an. Aber meine Lehrerin hat das tatsächlich immer so genannt. Warum haben deine Hosen Löcher?
Und heute sind Gary Jeans Thermohosen oder was?
Ja, genau.
Zerrissene Thermohosen. Thermohosen, die gleichzeitig wärmen. Ja, hör mal, Thermohosen, zerrissene Thermohosen, das ist doch immer eine Marktlücke. Thermohosen, die gleichzeitig wärmen und lüften.
Genau.
Ja.
So,
mach mal Brett raus.
Thermohosen.
Also Witboy.
Das ist so ein Witboy.
Vanilla. Genau. Vanilla, Witboy.
Ich hatte mal. Vanilla, ja, das hatte ich. Witboy, Vanilla und Witboy.
Der Name Witboy,
das war auch so eine Marke.
Ach so.
Jeans waren das. Das waren so Jeans, das war so diese Mode, diese Karottenjeans.
Ja, Vanille hatte ich auch. In Pastelltönen habe ich die auch hart getragen. Mit Slipper dabei.
Thorsten ist mit Pastell, das ist. Mir platzen die Schnapsen gerade.
Kommt nicht mehr vor.
Kommt nicht wieder vor. Pastellgrau höchstens.
Reden wir über unsere Jugend, reden wir beim nächsten Mal. Das wird
ja, genau.
Lass uns mal beim nächsten Mal drüber reden.
Lass uns mal den Sack
ich weiß ja mittlerweile, dass Thorsten auch bei Scarface war, öfter in Dortmund, wo ich auch.
Ich war oft bei Scarface, immer wenn ich bei Stoffwechsel hatte, bin ich da hingegangen.
Stoffwechsel
gab es auch.
Nee, ich war nicht bei Stoffwechsel in Bochum, ich war bei Scarface in Dortmund, in der Hansastraße und das war spitze Schuhe mit Schnallen und schwarze Latzhosen mit Tigerzins.
Gundler war auch gruftig, meine Frau. Ja.
Schnallen ohne Sinn und Zweck, einfach.
Ohne Sinn und Verstand.
Schnallen ohne. Wo du wirklich, wer ist der? Mundschenk.
Keine Bedeutung.
Bring mir die Schnallenschuhe mit dem Glöckchen vorne am Schuh, richtig beschissen. Aber ich hab's genossen.
Leute, ich gucke auf meine Liste, wir haben alles durch. Guck mal, das sieht so aus hier, alles durchgestrichen. Mhm. Und danke fürs Gucken, danke fürs Hören.
Müssen
danke
wir nicht
fürs...
noch einen Gewinner ermitteln, nur mal so?
Und zwar natürlich der Gewinner, mein Gott, danke Gary. Ich bin aber auch. Na gut, ich bin jetzt auch fast Mitte 50, pass auf. Gewonnen hat die Verbindung von Kyle Dall und Steven Spielberg richtig erraten und Gewinner der Mystery Box ist. Eine Büchse voller Würmer. So. Es ist, tadada, Ruven Schlensock aus Uldingen-Mühlhofen.
Den das hast denkst du dir doch jetzt auch.
Nein, niemand, das kann man sich nicht ausdenken.
Ruven Schlensock klingt wie ein Douglas-Adams-Charakter. Erzähl mir keinen.
Aus Uldingen.
Das hört sich an wie ein Charakter aus Augsburger Puppenkiste. Da ist
Ruven. Nein,
das klingt so einer, der wie in der Kantina bei Star Wars an der Theke, der so, den so als Actionfigur
geht. Wir machen nur Spaß.
Ruven, ja. Der die als Ruven Schlensock aus Uldingen, Mühlhofen, ich glaube, es ist irgendwie.
Von dem Ort habe ich auch noch nie gehört.
auch noch komisch, ne? Wir sind seit Jahren unterwegs.
Du denkst dir einen Namen aus, bekifft, und dann sackst du jemand in die Mystery Box ein. Rufenschlenzock. Überspann mal den Bogen nicht. Rufenschlenzock. Komm mal klar.
Ja. Komm mal klar mit deinem Leben. Ruven, du hast auf jeden Fall unsere Mystery Box.
Die erste Mystery Box. Genau.
Erste Mystery Box 2021. Ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich.
Es kann nur besser werden.
Es kann nur besser werden, das glaube ich auch.
Also, was ist alles weg? Der Virus ist hoffentlich bald weg. Trump ist weg.
Das kann der nur Virus wird nie weg sein, Gary.
Ja, aber das stimmt. Wir werden lernen, damit leben zu müssen. Und,
ja. Das versuchen wir jetzt schon. Das ist auch wieder falsch. Pass auf. Wenn die Leute sich einigermaßen flächendeckend impfen und der Rest, der sich nicht impfen lassen will, sich so ein bisschen ansteckt und daran hoffentlich nicht stirbt, werden wir irgendwann eine Grundimmunität haben.
Ja.
Und dann wird dieser Virus so weit runtergedrückt, dass es eines Tages vielleicht sogar möglich ist, dass ich endlich wieder auftreten kann.
Ja, das.
Da ist man ja ganz Egozentriker.
Wir haben es ja bewiesen. Also nochmal einen großen Dank und ein großes Hallo an alle Veranstalter, die im Sommer und im Herbst es geschafft haben, dass Leute wie wir auftreten konnten. Auch unser lieber Andy in Waltrop, unseren Live-Podcast mit Bastian Pastewka. Und es gab Auftritte, wo dann halt weniger Leute im Saal saßen, aber trotzdem konnten wir unserer Arbeit nachgehen und vor allen Dingen auch die Techniker und die Leute, die auch noch daran. Das sind ja nicht nur wir, die auf der Bühne stehen, sondern auch alle anderen auch. Mhm. Und natürlich tat uns das im Herzen weh, dass wir unseren Live-Podcast im Schmidtchen nicht machen konnten. Aber auch das wird 2021
oh ja, freue ich
passieren.
Mich jetzt schon.
Und das, davon, jetzt schon wir drauf. Freuen uns sehr
umso
auf
mehr,
euch.
Umso mehr.
Genau, ja. Also macht es gut, bleibt gesund. Und das Schlusswort hat wie immer der Streberg, der Gary.
Alles Gute, auch beruflich. Wo ist die Kamera? Alles Gute, auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.